Sonntag, Check 24, Doppelpasstag. Freue mich, dass Sie dabei sind. Der Spieltag, dritter Advent, und wir gratulieren. Der erste Titel der Saison, der ist da für Borussia Dortmund. Herbstmeisterschaft. Auch gute Bremer konnten gestern Reus und Co. nicht stoppen. Auch bei den Bayern steigt die Formkurve immer mehr. Gestern trotz Rotation ein souveräner 4:0 Auswärtssieg bei Hannover 96. Für die ist es gerade ganz, ganz düster, auch für den Trainer André Breitenreiter. Seit 30 Jahren waren sie nicht so schlecht. 10 Punkte. Heißt momentan Tabellenletzter. Nicht viel besser geht es dem Aufsteiger aus Nürnberg. Die sind ein bisschen durchgereicht worden, sind 17. Und auch Schalke 04 kommt einfach nicht aus dem Quark. Fragen wir mal zwei Leute, die vielleicht die Gründe kennen. Hier ist der Sportvorstand vom 1. FC Nürnberg, Andreas Bornemann, und eventuell der neue Sportdirektor von Schalke 04, Jens Lehmann. Hallo von Adel und Bent. Guten Morgen, Andreas. Jens, nochmal. Guten Morgen. Andreas, Freitagabend. Wolltet ihr vorlegen?
Ja, unbedingt.
Hat nicht geklappt. Wir schauen mal auf das erste Gegentor. Vielleicht kannst du uns das mal analysieren. Ginczek hat es gemacht. Ihr hattet eigentlich den Ball, ne? Und dann leichtfertig verloren, ein Konter reingelaufen, oder?
Leichtfertig verloren und irgendwie so ein bisschen die Idee. Also unser Innenverteidiger hat da eigentlich auf einen tiefen Ball spekuliert, die Linie runter, und hat dadurch sozusagen innen den Ginczek offen gelassen. Und der braucht leider nicht so viele Gelegenheiten, und die hat er genutzt. Viel mehr hatten sie eigentlich in dem Spiel nicht, von daher besonders ärgerlich.
Und trotzdem hat der Trainer eine Jobgarantie. Du bist absolut überzeugt?
Ja, das ist ein sehr guter Trainer, muss ich wirklich sagen. Und beim, glaube ich, im vergangenen Jahr, wo viele nicht so mit gerechnet hatten, dass das gehen kann in der Konstellation, sind wir aufgestiegen und sind jetzt, finde ich, auch in der Saison so unterwegs, auch wenn sie mal ein, zwei bittere Klatschen dabei waren, dass man sagen kann, die Arbeit ist wirklich sehr, sehr gut.
Reden wir nachher natürlich ausführlich drüber. Jens, auf Schalke läuft es auch nicht besonders gut. Die suchen gerade sportliche Kompetenz. Einen Sportdirektor. Hast du Lust und Zeit?
Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also Zeit habe ich, aber...
Ja, klar, siehst du. Eins schon ist abgearbeitet, und Lust?
Bitte?
Lust?
Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht genau, was damit verbunden ist.
Also, ja, Arbeit.
Ja, Arbeit. Arbeit ist gut, Arbeit macht Spaß. Da müsste man sich mal, keine Ahnung.
Ich versuche später nochmal. Also.
Ja, beschäftigen, bevor man dann irgendwas macht.
Hast du recht, okay. Unsere weiteren Gäste heute Morgen. Der Chefkolumnist, der Bild ist da, Alfred Draxler. Der Europameister von 1996, Christian Ziegel. Von der FAZ, Peter Hess. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Und wie immer an der Stelle, gibt es schon eine Erfrischung. Betone es immer wieder gerne. Also für die nächsten 2,5 Stunden sind wir gestärkt. Es ist alles alkoholfrei. Und ich begrüße ganz herzlich wie immer Ruth. Guten Morgen.
Ronny, schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also dieses 1:1 gegen Augsburg hat die Schalker nicht nach vorne gebracht. Der Vizemeister tritt im Abstiegskampf weiter auf der Stelle. Was hilft jetzt also? Clemens Tönnies, der Clubboss, hat ja schon ganz öffentlich seine Gedankenspiele kundgetan. Er überlegt dem Sportvorstand Christian Heidel, einen externen Berater oder einen Kaderplaner zur Seite zu stellen. Auf jeden Fall einen mit mehr sportlicher Kompetenz. Das schmeckt Heidel natürlich nicht so besonders gut. Aber der aktuelle Kader und auch die Tabellensituation, ja, spricht natürlich jetzt im Moment gegen ihn. Demnach unsere Frage zum Absturz des Vizemeisters. Hilft jetzt ein starker Sportdirektor, also einer, der auch wirklich mit dieser Kompetenz auftritt? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379011011, Facebook, Twitter, das kennen Sie. Schreiben Sie uns gerne unter dem Hashtag Dopa. Und unser Live-Voting auf sport1.de/mittendrin ist natürlich auch wieder online gestellt. Also gerne mitvoten. Jetzt wollen wir aber mit was Positivem starten in die Sendung und schauen zu einer Mannschaft, die wirklich sehr begeistert in dieser Saison.
Vielen Dank, Ruth. Ja, Borussia Dortmund ist vorzeitig Herbstmeister. Das haben sie bisher 4-mal geschafft. Und am Ende der Saison waren sie dann auch immer deutscher Meister. So weit ist es noch nicht. Aber eins haben die Schwarz-Gelben auf jeden Fall geschafft. War kein besonders gutes Jahr für den deutschen Fußball. Aber dank Borussia Dortmund scheint es ein versöhnliches Ende zu geben.
Dortmund trocknet unsere Tränen. Der BVB gibt allen Fans nach einem Katastrophenjahr den Glauben an den deutschen Fußball zurück. Attraktiver, offensiver Hochgeschwindigkeitsfußball. Dortmund ist die neue Lokomotive der Bundesliga. Und macht so viel Dampf, dass die Konkurrenz Mühe hat, Schritt zu halten. 18 Siege in 23 Pflichtspielen und ein Kader voller Leistungsträger. Beispiel Jadon Sancho. Das Supertalent aus der Premier League hätte keine Chance gehabt, in England zu spielen, weil der Kader von Man City mit Topstars besetzt ist. Dem BVB verhilft Sancho jedoch zu einer ganz neuen Qualität. Die Bundesliga kann also auch von der Premier League profitieren. Und die Bundesliga profitiert vom BVB, auch international. Gruppensieger in der Champions League, kein Vergleich zur letzten Saison. Die Spielweise der Dortmunder inspiriert sogar andere Teams wie Gladbach, Frankfurt und Hoffenheim. Zugegeben, es gibt noch Defizite in der Abwehr. Trotzdem, Dortmund spielt so gut, das müsste sogar dem FC Bayern gefallen.
Kannst du dir das vorstellen, Marcel?
Ich gehe mal davon aus, dass man bei Bayern was von Fußball versteht. Und wenn man die Spiele sieht, natürlich macht das Spaß zuzugucken. Es sei denn, man muss hinter ihnen herlaufen. Oder spielt gegen sie und verliert. Dann gefällt es einem möglicherweise kurzfristig nicht so.
Mhm. Haben wir gedacht, die kriegen eine Delle jetzt irgendwann mal? Ich sehe da nichts von Delle.
Ja gut, damit musst du ja immer mal rechnen. Aber ich glaube, so wie sie jetzt gefestigt auftreten und wie sie Spiel für Spiel runterreißen, wie Marcel sagt, das macht schon richtig Spaß, da zuzuschauen.
Aber die Bayern werden es trotzdem nicht freuen, ne, Alfred, oder?
Natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass sie das anerkennen werden. Und bei Dortmund ist vor allen Dingen auffällig, dass sie ja nicht nur offensichtlich gut eingekauft haben, sondern dass Trainer Favre auch in der Lage war, die viele Spieler besser zu machen. Es spielen ja einige im Vergleich zum letzten Jahr einfach eine Klasse besser. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Dazu die guten Neueinkäufe, das ist einfach eine Kombination, die in diesem Jahr, wie es jetzt aussieht, zumindest auf die Richtung Meisterschaft hinzielt.
Jens, wir haben eben einen Beitrag gesehen, Lokomotive. Ziehen Sie die anderen Vereine auch so ein bisschen mit? Gestern die Bremer haben ja auch sehr gut gespielt. Ist ja nicht so, dass sie total unterlegen waren.
Also gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund zu spielen, macht ja auch Spaß. Weil sie geben dir ja nicht nur Probleme nach hinten, sondern sie lassen ja auch ein paar Räume nach vorne. Und insofern ist es, glaube ich, auch natürlich bei dem Spielfluss und gerade auch im Stadion dort immer schön für jede Mannschaft zu spielen, weil es auch natürlich von der Atmosphäre...
Frag mal Andreas, wie viel Spaß es ihm gemacht hat.
Hat sich in Grenzen gehalten.
Nein, keine Chance habt ihr gehabt, oder?
Oder eine kurze Phase mal. Ich glaube, vor dem dritten Tor oder so haben wir noch eine Chance zum Anschluss, zum 2-1. Aber in Summe mit dem Tempo, mit dieser Wucht, mit einem frühen Rückstand hatten wir eigentlich in Dortmund sehr wenig entgegenzuhalten. Wir wollten dann so in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen, ich würde mal sagen, mitspielen, vielleicht noch selber noch zum Torerfolg zu kommen. Das war nicht die beste Idee in Dortmund an dem Abend.
Was macht man sonst? Einfach nur hinten drin stehen? Ist, weil du sagst, ja, mitspielen funktioniert ja nicht. Jens ja auch angedeutet, die kommen mit so einer Wucht.
Es ist auch nicht das unbedingt, was wir wollen uns vorstellen, aber es gibt dann auch irgendwie was dazwischen. Und ich glaube, er sollte dann nicht in den letzten 20 Minuten irgendwie in Dortmund in drei Kontersituationen reinlaufen. Das sieht dann einfach hinten her vom Ergebnis nicht so toll aus. Und die Tordifferenz ist vielleicht danach auch mal noch ein Thema. Aber das ist sicherlich ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass wir schon auch irgendwie übers Fußballspielen uns definieren wollen und nicht nur rein übers Mauern und Verteidigen.
Hilft manchmal, aber trotzdem, ne?
Ja. Ja, aber ich finde, da hat er recht. Du kannst natürlich einen Bus vor dem Tor parken und dann hoffen, dass du keinen bekommst. Aber das hat
damit, geht das heutzutage überhaupt noch?
Ich finde, die Dortmunder haben, glaube ich, in einem Spiel gegen, ich weiß nicht, was gegen Freiburg oder irgendeine Mannschaft, wo sie richtig Probleme hat, die sehr, sehr defensiv gestanden sind. Und da gab es dann die Diskussion von Fabe, dass er gesagt hat, sie müssen jetzt sich ein bisschen umstellen, weil die Gegner sich jetzt vielleicht etwas mehr hinten reinstellen, auch da Lösungen zu finden. Aber ich glaube einfach, dass die Qualität bei Dortmund selbst dann so hoch ist, dass sie auch Gegner, die sich etwas tiefer reinstellen, bespielen können. Und ich finde, Bremen hat es gestern zum Teil ganz gut gemacht, in dem, wo sie selber aktiv waren gegen den Ball. Also sie haben sie vorne unter Druck gesetzt. Aber auch da liegt natürlich dann die Gefahr, dass die Qualität bei den Spielern so gut ist, dass sie sich da rauslösen können. Aber ich finde, ich bin der Meinung, wenn du verteidigen willst, mach das aktiv, weil alles andere ist dann hoffen und bangen und mit viel Glück, dass du kein Tor bekommst.
Das bei Dortmund hier auch.
Peter. Ja.
Was bei Dortmund auffällt und was ich faszinierend finde, ist ja, dass Favre auch fast den gesamten Kader einsetzt und bei Laune hält und das sehr, sehr wohl dosiert macht. Er hat jetzt 8-mal rotiert zwischen Champions League und Bundesliga und es war kein Leistungsabbruch. Also sowohl in dem einen Spiel, war ein bisschen weniger in Monaco, klar, aber jetzt und natürlich auch diese Widerstandsfähigkeit, was man so einer jungen Mannschaft nicht unbedingt zutraut. Die haben ja in dieser Saison schon 5-mal zurückgelegen, haben kein Spiel verloren dadurch. Haben 4-mal gewonnen noch und 1-mal unentschieden gespielt. Und das ist nochmal so eine Extraqualität, die man nicht vergessen darf.
Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass er die Rotation gut moderiert. Also die Spiele, ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Spieler irgendwie sauer sind, wenn sie nicht spielen. Genau. Das sieht beim FC Bayern manchmal anders aus. Da merkt man eben, dass die Spieler das nicht so akzeptieren. Und das macht für Kovac natürlich wahrscheinlich große Probleme.
Liegt natürlich auch daran, dass in Dortmund die Spieler noch nicht so viel gewonnen haben wie all die Bayern-Spieler.
So muss man sein. Den Bayern gegenüber sein. Ja. Also wenn du hier Hummels mal 2 Spiele draußen lässt, ist das ein völlig anderes Thema, als ob du, und jetzt will ich niemandem zu nahe treten, in Dortmund, mal der. Reus zum Beispiel, das wüsste ich. Aber es ist, du kannst sogar ein Thema wie Mario Götze. Ja, irgendwann ruhig. Mal so beruhigen, wenn du es auf die Art machst, spielt, wenn er gebraucht wird, dann spielt er mal nicht, dann spielt er die Hälfte. Das kannst du dir in Dortmund leisten. Hier hast du sofort ein Riesenthema. Deswegen
kann man sich einen Bayern-Stürmer vorstellen, wie Alassane, der 10-11 Tore schießt, aber trotzdem kaum einen Stadtplatz
hat. Können Sie ja mit Lewandowski probieren.
Mal probieren, was da passiert.
Gut, da gab es ja logischen Grund für. Ne? Er hat ja kaum trainiert in Spanien und war einfach nicht fit. Deswegen hat Favre ihn langsam rangeführt.
Und du solltest
am Anfang,
aber du solltest gewinnen, wenn du rotierst, dann hast du auch weniger Stress.
Ja.
Das kommt natürlich auch noch mit dazu.
Also ich
finde eine gute Mischung daraus.
Ich glaube übrigens, in Monaco hat er natürlich total rotiert, aber weil er auch geglaubt hat, dass Atletico nicht Punkte lässt in Brügge. Also ich glaube, er hat da damit auch ein bisschen drauf spekuliert. Oder denkt jetzt nicht, was ist die Herbstmeisterschaft jetzt wert? Was hat das für eine Aussagekraft?
Sie lügt zumindest nicht. Also wenn du die Tabelle
anguckst,
die
wird ja irgendwo stimmen. Die Tabelle lügt nicht, oder was wolltest du
sagen? Nein, das sage ich.
Hat er gesagt, oder?
Ich zahle gern, aber nicht. Wenn ich geschickterweise sage, die Tabelle lügt zumindest nicht. Das ist nicht die Tabelle lügt. Nein, es sind doch so viele Spiele gespielt, unter anderem auch gegen die Bayern gespielt.
War schon wieder so eben. Du bist
großen
bist
gespielt.
Schmaler Garten.
Und wenn du da stehst, wo du jetzt stehst und hast 9 Punkte vorne, dann hast du offenbar nicht alles falsch gemacht. Das nimmst du doch mit. Und die Mannschaft kann ja nur besser werden. Das sind junge Spieler. Wir sagen doch immer, die sind jung, die Delle kommt noch. Habe ich immer gesagt. Die werden auch sicher mal, die werden nicht ungeschlagen durch die Saison gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du hast nicht das Gefühl, dass sie nach Spielen wie zum Beispiel bei Atletico Madrid, wo es richtig Dresche gab, mal, wo sie mal an die Grenze geführt worden, dass man dagegen auch anders spielen kann. Danach ist niemand zusammengeklappt. Sie haben immer noch den Vorteil, dass sie so ein bisschen unter dem Schirm laufen. Ach, die großen Bayern, sowieso der Branchenprimus.
Glaubst du das wirklich?
Ja. Ich glaube, dass sie das ganz geschickt machen.
Glaubt ihr das
intern
auch?
Frag mal Favre, wenn du ihm jetzt sagst, damit seid ihr aber der designierte Meister. Das mach mal.
Also sie lassen
und
sich
dann geht aber Entdeckung.
Sie lassen sich nicht locken, finde ich. Das finde ich auch gut. Weil das der Zeitpunkt finde ich auch noch gar nicht dafür, dass man jetzt zu viel über die Meisterschaft rede, dann wird es von außen gemacht, dann wird mal eine Meisterschaftsprämie veröffentlicht und solche Geschichten. Aber sie selber moderieren das relativ entspannt, ohne darauf einzugehen und ordnen das, glaube ich, auch gut ein. Und das sind eigentlich schon gute Voraussetzungen, dass du auch bis zum Ende eine gute Saison spielst.
Und 9 Punkte sind ja auch schon mal, ne?
Das ist ein schönes allerdings
Polster. Sebastian Kehl hat Folgendes zur Herbstmeisterschaft gesagt.
Wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt eine so erfolgreiche Hinrunde bis dato gespielt haben, dass wir unsere Tabellensituation heute auch noch ein bisschen ausbauen konnten. Das war natürlich hervorragend, dass der Herbstmeistertitel ein Stück weit damit einhergeht. Ja, darüber kann man sich freuen, aber am Ende können wir uns dafür noch nichts kaufen.
So, also.
3 Euro. 3 Euro.
Ja, 3 Euro.
Damit kann man sich nichts kaufen.
Soll ich für ihn zahlen? Alles klar, Alfred. Hast ja recht. Du bist schon so lange dabei. Du weißt das, Christian. Christian, geh mal mein Spiel rein. Von gestern.
Ja.
Es gab eine Elfmetersituation. Ballverlust. Dann geht's ganz schnell. Und dann Marco Reus gegen Klaassen.
Wie würde jetzt ein bekannter Schiedsrichter sagen, die Spieler sind immer in so einem hohen Tempo unterwegs und da reicht dann manchmal so ein kleiner Schubser, dass du aus dem Gleichgewicht kommst. Aber
das ist ein bisschen mehr wie ein Schubser, finde ich. Also ich glaube eher, er trifft ihn unten. Aber
unten Fuß trifft er ihn auch. Das ist ja nicht nur oben, er trifft ihn unten.
Hier, wer gesehen, also pass mal auf, hier.
Jetzt kommt der Fuß unten, der Band. Ja.
Ja. Also du kannst ihn auf jeden Fall geben, sagen wir so.
Andere Leute sagen auch, Marco
hakt sich ein.
Ja, aber nicht den Fuß. Also nur die Hand wäre mir zu wenig, aber mit dem Fuß ist ein Elfmeter.
Jens?
Das war ein Elfmeter, würde ich sagen. Also, und? Ihr habt das gesehen, danach ging das noch 5 Minuten, haben die weitergespielt. Also es gab einfach keinen Einwurf, kein Nichts, sondern der ist gegen. Und ich dachte immer,
Mensch,
jetzt hätte man noch eine Chance, das zu überprüfen. Aber dann denkst du mir, wir sind jetzt eine Stunde danach, du kannst doch nicht jetzt nochmal zurückfahren. Aber ich glaube, wenn sofort danach eine Unterbrechung ist, gibt es das entsprechende Getöse.
Der Schiedsrichter stand doch direkt daneben, oder?
Ja.
Eigentlich muss er doch eigentlich sehen.
Ja.
Braucht auch keinen Assistenten.
Ja, den
Assistenten. Also er hat entschieden, weiterspielen, und von daher gab es wahrscheinlich auch keine Diskussion.
Ja, die ist immer die Gerätchen für die spannende. Ist immer, war das jetzt klar und offensichtlich falsch, den Elfmeter nicht zu geben? Weil am Anfang hat man sich ja darüber beschwert, dass eigentlich jede Situation dann nochmal überprüft wurde, dadurch der Rhythmus leider zu viele Eingriffe sind. Da, finde ich, haben sie jetzt einigermaßen eingependelt auf dem Niveau, mit dem man, finde ich, besser leben kann. Und jetzt, deshalb ist wahrscheinlich das Irreführende, diese Videobeweis, finde ich, das hätte man vermeiden sollen, das Beweis zu nennen. Das ist ein Assistenzsystem, das auch noch ein bisschen so seine Tücken hat und nicht so rund läuft. Ich finde, wenn man die dritte Zeitlupe braucht und zu sagen, hat er ihn oben an der Schulter oder unten am Fuß, dann kann es ja schon nicht mehr klar und offensichtlich falsch gewesen sein.
Aber wir wollen uns jetzt auch die Fehlentscheidungen wollen wir jetzt völlig ausmerzen. Das wird nicht funktionieren. Also wer in der Woche die Champions League gesehen hat, die beiden Tage, es waren so viele Abseitsentscheidungen, die falsch waren, oder Elfmeter, die falsch waren.
Aber die kriegen ja jetzt den Assistenten erst.
Bitte? Ja, in der nächsten Runde. Jetzt hatten sie ja keinen. Wirklich im Vergleich zur Bundesliga gedacht, wenn jetzt solche Dinge wie es dauert zu lange mal ausgemerzt sind, ist der Videobeweis einfach eine super Geschichte. Da bin ich fest von überzeugt. Die Champions League hat gezeigt, dass es so viele Fehlentscheidungen gibt, was wir früher ja auch hatten.
Also. Ja, ist eine super Geschichte, muss es noch viel besser werden, finde ich. Gerade in Frankfurt hatten wir auch wieder einen Fall, wo es eigentlich einen klaren Elfmeter gab und alle haben darauf gewartet, dass jetzt der Videobeweis sich einschaltet oder irgendwas kam nicht. Also ich bin.
Also er wollte eigentlich nicht grundsätzlich wieder den Videobeweis heute besprechen.
Thomas, das ist aber Herrn Bornemann. Also ich finde es auch gut, dass der Rhythmus nicht mehr so gestört wird, aber es müsste schon noch irgendwo mal eine klarere
Grenze. Aber das 1-0 für Dortmund spricht ja dagegen. Ne? Ja. Erstmal ist es der Trick des Jahres gewesen und jetzt gucken wir uns das Tor mal an. Da jubelt ja erstmal keiner richtig.
Ja, das ist so eine Folge, ja.
Ne? So, Christian, hier erstmal Techtelmechtel.
Also, ich kenne, als Guerrero rübergelaufen ist, zurückgegangen, habe ich gedacht, der schießt den jetzt gleich rein. Weil diese Art von Standardsituation, ich war in Spanien 1,5 Jahre und da hast du in jedem Spiel, haben die 5, 6 eintrainierte Sachen, wo sich Leute irgendwo hinbewegen, wo sie sich was einfallen lassen, mit dem du einfach nicht rechnest.
Und war das eintrainiert? War
das hundertprozentig. Mir jetzt noch besser
gefallen. Achte nochmal drauf.
Weil die sprechen, er geht weg und dann sagt er, dass er ihn schießt auch. Also er geht erst weg. Noch besser wäre gewesen, wenn Reus dann drüber gelaufen wäre. Dann hätte es nochmal, aber es hat ja zum Tor geführt.
Guck mal hier jetzt. Na, das ist schon zu spät fast, aber es ist erstmal kein Abseits, wie wir sehen. Und die Dortmunder verschaffen sich einen ganz kleinen Vorteil. Der reicht aber dann, ne?
Ja.
Muss man sagen.
Ja, das war sicher so eingeplant. Ja. Und wenn es dann noch so erfolgreich läuft, dann ist top. Und dann sieht man, wenn sich die Leute da mal Gedanken machen, weil das ist, wie hat der große Trainer Peter Neururer mal gesagt, da kann keiner eingreifen. Das ist ein ruhender Ball. Du kannst dir so viel wie möglich Dinge ausdenken. Du hast die beste Möglichkeit, Tore zu schießen. Und wenn du damit keine Zeit verbringst, dann... Ja.
Komm, einmal schauen wir noch drauf, damit wir es nochmal genau erklären.
Zwei unterschiedliche Füße da, ein Links- und Rechtsfuß bei der Ausführung, da sprechen sie sich jetzt ab. Das macht es für die verteidigende Mannschaft schon mal schwierig. Ne? Geht sie zum Tor hin, zum Tor weg, dann täuscht er einmal an. War schon eine sehr gute Variante.
Und ich gehe davon aus, dass wirklich Werder auch gedacht hat, Reus, ne? Schießt den. Jens, was glaubst du?
Super.
Wunderbar. Ja, das war einstudiert, das ist ja klar. Also, 100%. Wenn man sich das Timing anschaut, des Anlaufs vom Alcacer, dann... muss man das üben, anders geht's halt nicht.
Ja. Ja. Sonst schießen sie auf einmal beide oder wollen beide den Ball schießen, weil sie nicht abgesprochen haben. Also Hut ab, gut gemacht und zum Tor geführt.
Ja, aber der große Trainer Neuro hat ja recht. Hier stört dich niemand.
Lass den Peter doch mal in Ruhe.
Nein, es gab aber einen noch, vielleicht ein bisschen noch größeren deutschen Trainer, der wurde dann Weltmeister, der hat jahrelang gesagt, wir brauchen keine Standardsituation. Und dann irgendwann stellst du fest, dass Tennisspieler ihren bekloppten Aufschlag auch 10.000 Mal machen, weil da stört dich niemand dabei. Alles andere ist dann im Flow, aber das machst du so. Und Standards kann man
Weil ich finde, dass die noch wichtiger geworden sind wieder. Ne?
Natürlich.
Nachdem auch einige, was machen Sie, Raumdeckung, Manndeckung, Mischung aus beiden, also
die Mischung
entstehen häufig, viel mehr also, gefährliche Situationen, ne? Also, oder täuscht das?
Nee, es täuscht überhaupt nicht. Also wir haben auch im letzten Jahr über auch viele Standards, haben wir auch ein Spiel geöffnet. Das gelingt uns diese Saison bislang nicht so gut. Das hat gestern Düsseldorf in dem Heimspiel gegen Freiburg, ich glaube, aus zwei Standardsituationen das Spiel für sich entscheidet. Und großen Turniere, Weltmeisterschaften und so weiter deuten alle darauf hin, der Anteil der Standardtore, der nimmt stetig zu und dadurch natürlich auch die Bedeutung der Standards und dass man das trainieren kann. Brauchst natürlich einen, der ihn gut treten kann oder besser zwei in dem Fall. Und natürlich auch Spieler, die sie verwerten, aber die Standardsituationen nehmen schon zu.
Eindeutig. Frage, die mich ja interessieren würde, wir haben früher immer Leute an Pfosten gestellt. Das wird ja gar nicht mehr gemacht.
Nee.
Gibt es da, bei Ecken oder Statistik mal erhoben, die besagt, was erfolgreicher ist beim Verteidigen?
Man hat da immer so ein bisschen den Torhütern den Ball zugespielt. Ne? Willst du einen haben, willst du einen kurz, willst du lang, willst du beide Pfosten? Ja. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen Geschmackssache. Und dann hat man irgendwann mal festgestellt, meistens stehen die da und halten den Pfosten fest. Und wenn der Ball da hinkommt, ist er trotzdem drin. Also das ist so eine Erhebung, jetzt eine Auswertung. Ob das.
Was macht ihr denn? Wie macht ihr
das? Wir haben meistens jetzt bei Ecken, je nachdem Innenfuß oder also dann einer am zweiten Pfosten steht. Also der Bredler möchte es gerne hinten den langen verteidigt haben. Hat gegen Bayern auch nichts genützt. Der ist über Leibold eingeschlagen, der Kopfball von Lewandowski. Also von
aber das ist das nächste Problem. Wer steht am Pfosten? Meistens sind sie ja nicht die Riesen. Die Riesen hast du ja zum Verteidigen da. Also stellst du den Kleinen am Pfosten und der kommt da oben nicht hin.
Nein, das ist richtig.
Also brauchst du ihn auch nicht hinstellen, wolltest du sagen.
Ja, wenn er flach kommt, okay. Und dann gibt es dann, warum steht er am Pfosten und verteidigt nicht? Weil er wahrscheinlich nicht derjenige ist, der so in den Zweikampf geht. Dann kommt der Ball schnell, dann macht er vielleicht so. Also von dem her.
Wie hast du es denn gehabt? Beide Pfosten
besetzt? Immer zwei.
Ja?
Weil du gibst halt dann natürlich dem Torwart kein Alibi, nicht rauszukommen. Torleute heute kommen nicht mehr raus.
Ja, das stimmt.
Und weil sie nicht wollen.
Weil sie nicht wollen?
Ja, ich weiß nicht, warum. Weil
sie nicht wollen. Arbeitsverweigerung oder wie nennst du das dann?
Keine Ahnung. Und wenn ich zwei am Pfosten habe, mache ich das Tor ja klein. Das heißt, selbst wenn ich rausgehe und ich bespringe mal daneben, ist das Tor trotzdem sehr klein.
Okay, also, du hast es gemacht, weil du oft vorbeigesprungen bist. Das habe ich auch verstanden. 2-0 für Dortmund. Nicht alles wunderbar für die Schwarz-Gelben. Da sind Sie halt, Christian, Wahnsinn. Ne?
Ich finde,
Umschaltspiel, wie nennt man das
aber heutzutage? Ich finde, das ist super gemacht, aber da stehen sieben Leute. Nimm mal die drei.
Sieben Weiße meinst du?
Ja, nimm mal die drei, die zum Schuss kommen, weg. Jeder von den vier im Zentrum, die bei Reus sind, schauen nur auf den Ball und rennen vors Tor. Und keiner geht zum Mann. Es ist doch klar, der Ball geht ja nicht von alleine ins Tor. Also muss ich Reus und in dem Fall Witzel, die zwei muss ich aufnehmen. Das sind aber sieben Mann. Und keiner nimmt irgendeinen auf, sondern die schauen einfach nur den Ball an und warten, was passiert. Und dann sind sie überrascht, dass einer frei steht, dann ist der Ball im Tor. Das ist einfach nicht gut verteidigt. Das ist eine Katastrophe.
Woran liegt das denn?
Das ist nicht nur, dass die Bremer jetzt meinen, da kannst du in jedem Bundesligaspiel, wenn solche Situationen sind, ich glaube, bei Hannovers letzte Tor, Lewandowski steht hinter dem Verteidiger, der guckt den Ball an, dann läuft er davor und köpft ihn rein. Ja, den Ball muss ich schon angucken, aber das Wichtige ist ja, dass ich den Spieler im Zentrum decke, der da frei ist. Aber da kannst du jedes Spiel anschauen, kannst du dir, passiert immer wieder. Die Verteidiger schauen nur auf den Ball und nicht, was die Gegenspieler machen.
Ja, aber das wäre doch mal eine Aufgabe für den Trainer. Also das ist ja wirklich leicht. In dem Fall war es ja ganz extrem, weil ja nur ein einziger.
Du kannst aber Champions League, du kannst alles gucken.
Wie wollen Sie das denn trainieren? Ja.
Das ist eine gute Frage. Das will ich dann sofort an die Experten weitergeben. Nein, aber ich kann jetzt keine Übungseinheit machen. Aber man kann doch natürlich über das reden. Über das Ansprechen. Und ich meine, warum kann man denn nicht diesen Spielzug, den die Bayern gespielt haben, über rechts raus im Training simulieren?
Du brauchst ja nur auf die Frage antworten. Ja, ich sage
im Film. Also dieser Spielzug, den im Training zu simulieren, ich glaube, das ist nicht die Schwierigkeit. Und dann auch den Verteidigern aktiv darauf anzusprechen, siehst du, jetzt bist du wieder einen Schritt zu weit oder jetzt hast du es gut gemacht, das sollte auch möglich sein durch den Trainer.
Also die Tatsache, du hast natürlich relativ eine klare Überzahl. Ja, irgendjemand sollte natürlich dann auf die Idee kommen, dann auch zu markieren, idealerweise.
Aber verlässt man sich zu sehr aufeinander vielleicht?
Der eine denkt, oh, da sind wir genug, der wird ihn haben. Dann finde ich nochmal den Laufweg von Witzel überragend. Das ist der Sechster, der läuft durch auf dem kurzen Posten, wo man eigentlich vielleicht einen Stürmer vermutet. Und Reus hat so ein bisschen die Situation im Rückraum für sich erkannt und genutzt und macht es gut. Aber sicherlich die Tatsache, die
Überzahl... Wir lassen es einmal laufen, Andreas. Wir haben da auch noch... Das ist eingezeichnet, wie es so schön heißt. Also hier erstmal natürlich der Fehler. Ja. Christian, Christian meint jetzt die drei außerhalb des 16ers, ne?
Ja, ich lasse die zwei hier hinweg, aber sind es immer noch, einer ist drauf und dann sind vier und keiner ist nicht mal annähernd bei ihm. Also, das tut mir leid, das ist Bundesliga, aber nochmal, es ist nicht Bremen, das siehst du in der Champions League, das siehst du überall und ich finde sehr wohl, dass du das trainieren kannst. Du musst ja den Spielzug nicht trainieren, du kannst eine Übungsform nehmen, du sagst, einer kommt von außen und versucht, drei einlaufende Spieler zu finden und die drei Verteidiger dagegen, müssen sie die Männer aufnehmen. Und wenn einer nicht dran ist, dann muss er sagen, Moment mal, wie oft soll ich das jetzt noch erzählen?
Aber wer wäre jetzt in der Situation der Richtige gewesen aus deiner Sicht?
Bitte?
Wahrscheinlich eher ein Rückraum, sagst du, ist vielleicht dann eher Thema für die Sechser, Achter. In dem Fall jetzt Stein
oder so. Ich gebe dir vollkommen recht, aber es kann nicht sein, dass ihn überhaupt keiner aufnehmen. Und ich gebe dir auch recht, dass du sagst, wenn du, das passiert ja auch in der Raumdeckung bei Ecken, jeder verlässt sich auf den anderen. Mhm. Weil er sagt, okay, ich war in meinem Raum und du warst da und da, die haben immer eine Ausrede. Aber irgendeiner muss ihn ja aufnehmen.
Mhm. Ja. Ich glaube, Sie haben was Interessantes eben gesagt, dass man darüber reden muss. Und das ist richtig.
Ja.
Weil die Generation heute ist natürlich anders kommunikativ unterwegs. Mhm. Ja, dass die in der Kabine miteinander reden, ist schon selten, weil die heute.
Ja, die können sich am Spielfeld aber keine WhatsApp schicken. Das geht ja
doch nicht. Aber stell dir mal vor, wie wenig die dann erst auf dem Spielfeld reden. Und diese Kommunikation ist das Entscheidende. Dass irgendwann der Verteidiger spricht, aber wenn der Ball und der Gegenspieler dann im Rücken ist, muss der Torwart sprechen. Und das machen sie nicht, weil sie es aber noch nicht beigebracht bekommen. Sie wissen gar nicht, wie und was sie sagen sollen.
Also,
wir
sprechen auf jeden Fall gleich weiter. Ne? Wir haben noch so viel zu besprechen. Oh. Also, eine Szene aus dem Spiel haben wir noch. Es hat auf Bremer Seite so ein bisschen für Unmut gesorgt. Delaney fault hier Hanik. Macht das entweder ganz clever oder wie immer man das auch bezeichnen möchte. Das besprechen wir gleich. Und Hannover zeigt Geschlossenheit. Der Trainer, der Breitenreiter und Horst Held gemeinsam marschieren zum Training. Aber Tatsache sind wir dein Letzter. Wir sind gleich wieder zurück. Mario von Adel und Bent, live aus dem Mittelzell am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24. Jetzt, ich würde das mal aufgreifen. Du hast eben gesagt, heute wird nicht mehr so viel gesprochen auf dem Spielfeld, nicht mehr so viel kommuniziert in der Bundesliga. Woran liegt das?
Das
wird es nicht mehr gecoacht oder nicht mehr verlangt?
Also verlangt, wenn man einen Sprecher, also einen Redner in der Mannschaft hat, ist schon viel gewonnen. Wenn man zwei hat, ist man schon fast unschlagbar. Wir haben ein gutes Beispiel in Liverpool. Seitdem der Van Dijk da spielt, der redet und redet und redet, kriegen die kaum noch Tore.
Ja, aber was?
Weil er halt
aber gut redet. Wenn er nur redet und nicht gut kickt, dann bringt es ja auch nichts, oder?
Nein, ist klar. Aber, also, aber und schon. Es ist natürlich immer so, wenn ich rede, dann gebe ich Druck auf andere. Hm. Gleichzeitig habe ich aber einen riesen Druck auf mir selbst. Und das natürlich zu tragen, ist nicht immer so leicht, weil ich kann mir ja nicht mehr erlauben, Fehler zu machen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und das war, als du noch gespielt hast, ich will ja nicht von früher reden, damals war das Tempo auch ein bisschen anders, oder bei mir.
Aber du kannst hat er jetzt extra gesagt, weil ich eben gesagt habe, er ist manchmal an den Bällen vorbeigeflogen. Ich weiß schon, wo es hinläuft.
Aber gut, das Tempo
ist schneller geworden. Ja.
Aber trotzdem,
klar.
Wenn du einen guten Spieler hast, ich sage natürlich auch immer Thomas Müller beim FC Bayern, der viel redet mit seinen Mitspielern, ist auch wichtig.
Wie ist es bei euch?
Ja, man fordert das schon ein, das ist ja logisch. Gerade wenn das schnell geht, in dieser Kontersituation, weiß ich auch nicht, einmal grad war ja der Aufhänger, ob die Bremer da nicht kommuniziert haben, wer jetzt eigentlich den Reus verteidigen. Das ist schon wichtig, aber dann bist du wieder bei dieser Rolle. Wir haben mal in Freiburg einen Lehmann Kobiaschwili gehabt, der hat gefühlt gar nichts gesprochen, hat aber im Prinzip den ganzen Laden zusammengehalten mit seiner Art Fußball zu spielen. Aber es ist schon natürlich in Situationen, wo es so wahnsinnig schnell geht in der Aufnahme, wenn man übernimmt, übergibt, dann sollten natürlich auch die Kommandos kommen. Und,
ja, aber ist es generell weniger geworden, das meine ich?
Das weiß ich nicht. Weiß ich, gibt es da wahrscheinlich keine Erhebungen zu. Man hat ja immer, wenn irgendwo so ein Tor fällt, dann hat man die Diskussion, sagen wir, die müssen mehr miteinander reden, wahrscheinlich schreiben sie sich nur noch WhatsApps, aber in unserer Kabine wird rege und kommuniziert und die Trainer und der Trainer fordert es auch ein, natürlich auf dem Platz, sich gegenseitig zu coachen.
Ich wollte gerade sagen, in der Kabine ist es schön und gut, aber auf dem Platz ist,
ist es weniger geworden.
Ja. Aber ich ist weniger frei zu reden. Das Spiel schneller geworden.
Nee. Ja, aber ich glaube, was Jens sagt, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn du bei der Nationalmannschaft warst und du hast in einem Tor Jens Lehmann gehabt und in dem anderen Oliver Kahn, die sich beide richtig gemocht haben zu der Zeit,
Da wolltest du dich schon wieder abreißen,
da
oder was?
Da warst du ständig unter Strom. Da warst du ständig unter Strom, weil beide wollten natürlich kein Tor fangen. Das hieß, beide haben gesprochen wie die Wilden. Du warst aufmerksam ohne Ende, weil du wusstest, wenn du ein Tor fängst, bringt dich einer um.
Du lebst ja noch.
Hat er keinen Fehler gemacht?
Nein, aber es war, ich meine das positiv. Also das Niveau im Training war dadurch so hoch, weil wir wurden von ihnen so dermaßen gepusht von hinten, weil sie es nun mal von hinten auch am besten sehen, dass unsere Aufmerksamkeit natürlich auch umso höher war. Und mit dem, dass du gesagt hast, bloß kein Tor fangen, weil sonst kriegen wir alle auf die Schnauze.
Ich wusste gar nicht, dass es so war. Also extrem, aber es ist ja immer interessant, dass dein Eindruck dann zu hören.
Nein, es war gut.
Fällt mir erst jetzt auf, dass du auf mich dann nie gehört hast, wenn ich was gerufen
habe. Du hast ja nie gesprochen.
So, jetzt zurück zum Spiel zur Bundesliga. Wir haben es eben schon angekündigt. Es gab eine Szene in dem Spiel, die hat ein bisschen für Aufmerksamkeit und Aufregung gesorgt. So, hier. Bücki kommt sehr weit raus, Jens. Ne? So. Hanik rennt Hanik in Delaney rein, macht Delaney das geschickt? Ist es eine rote Karte? Ganz einfache Frage.
Ja, das ist keine rote Karte, also auf gar keinen Fall. Also ich finde, Delaney geht Richtung Ball, versucht da zu klären und dann kreuzen sie sich, wenn überhaupt. Aber finde ich jetzt keine aktive Aktion von ihm oder dass er jetzt mit ein bisschen Augenzwinkern dann sagt, den bringe ich jetzt zu Fall. Ich kann das nicht erkennen, dass es eine absichtliche Aktion gewesen wäre.
Ja. Fangen wir mal anders an. Was will Bürki denn da draußen?
Ja, das gut. Ist die bessere Frage. Ja,
ich finde es immer gut, wenn einer es versucht. Man
ja, ehrlich. In dem Fall ist mein Versuch geblieben, ja.
Das, ja, aber er hat sich jetzt mal verschätzt, ist aber nicht schlimm. Neunmal macht das gut und einmal verschätzt er sich, ist auch nichts passiert.
Mhm. Alfred, deine Meinung zu der Szene?
Also ich würde da auch keine rote Karte zeigen, obwohl der Torwart draußen ist und er natürlich, wenn er den Ball bekommt, ihn rechts, links rüberschieben kann, also eine hundertprozentige Torchance. Aber ich sehe da auch keine Absicht. Nein.
So geschickt, dass wir keine Absicht mehr sehen. Also so, ich glaube, so kommt
es. Es ist so geschickt, dass keine Absicht
mehr sehen. Du sagst, 9 Mal von 10 Mal geht's gut. Ich glaube, der Delaney sieht den Bürki kommen und fragt sich, was bitte. Wir hatten doch mal besprochen, wenn ein Abwehrspieler dran ist, ein Stürmer, möglichst bitte, jeden will ich da sehen, nur bitte nicht den Torhüter. Weil was passiert in der Regel? Die rennen sich über den Haufen, die beiden, und der Stürmer sagt, vielen Dank. Also rot ist es nicht.
Aber wir reden hier sehr viel über Fehler von Werder Bremen und über diese Szene. Wir müssen auch noch einmal kurz sagen, dass was die Dortmunder in der ersten halben Stunde gezeigt haben, einfach Weltklasse war. Das muss man einfach mal sagen. Das geht hier ein bisschen unter.
Vorhin war doch die erste Frage, machen Sie die anderen, ziehen Sie die anderen mit in der Liga? Also zumindest setzen Sie die, wie nennt man das heute, Benchmark, dass diese Art Tempo-Fußball ist anders. Und das ist das, was du wirst spielen müssen. Das wird sich vielleicht möglicherweise irgendwann mal wieder ändern, aber im Moment ist das, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Also bei diesem Tor, wo die 7 Mann da sind. Ich glaube, wenn du so einen Ball verlierst da im Mittelfeld und nachdem dir eine Woche lang gesagt wurde, pass auf, wir spielen gegen Dortmund, wir können alles machen, nur wir sollten im Mittelfeld keinen Ball verlieren, weil wenn die umschalten, geht die wilde Jagd los. Und ich glaube, als der Ball weg war, entsteht auch eine gewisse Panik bei jedem. Lass uns zurückrennen, aber was ich jetzt hier wirklich machen soll, und die spielen es ja dann in einem Tempo, das ist schon
großartig.
Deswegen glaube ich,
kann man auch einfach mal loben, der will, muss man ganz klar sagen. Wir haben aber auch noch ein
paar. Besser kannst du es nicht machen und ich weiß nicht, ob alle anderen das schon so gut können.
Ja, wir haben noch ein paar andere Fakten zu Borussia Dortmund.
Genau, Dortmund hat nämlich schon 41 Tore erzielt und damit sehen wir, die Offensive ist wirklich bemerkenswert und da stechen 3 Persönlichkeiten ganz besonders hervor. Wir nennen sie mal die glorreichen 3, denn der BVB hat mit Marco Reus, Paco Alcácer und Jadon Sancho den aktuellen Topscorer, Top-Torschützen und Top-Vorbereiter der Liga in den Reihen. Also das ist echt mal eine Ansage. Marco Reus 10 Tore, 8 Assists. Paco Alcácer, der hat ja schon in seinen 6 Spielen als Joker 9 Mal getroffen und jetzt hat er auch schon 2 mal in der Startelf eingenetzt. Also 11 Tore und Jadon Sancho, nochmal zur Erinnerung, der Junge ist 18 Jahre, hat jetzt schon 10 Assists und damit einen BVB-Rekord aufgestellt. Also diese 3 wirbeln da wirklich. Und unser Sport1-Chefredakteur, Dirk Seemann, der ist sich auch sicher, dass der Herbstmeister auch deutscher Meister wird, weil sie einfach einen Kader haben, der auch durchgemischt funktioniert. Also wenn es nicht die glorreichen drei sind, dann sind es eben andere, die da treffen. Das haben wir in Monaco gesehen, also in der Champions League. Da funktioniert es dann auch, wenn man rotiert. Und demnach sagt er, die Mannschaft verliert nicht an Qualität und wird deutscher Meister. Gerne mal nachlesen auf sport1.de. Und generell stellen wir fest, es macht also international wieder richtig Freude, und das sagt auch Sebastian Kehl.
Ich glaube, dass wir insgesamt in der Bundesliga ein deutlich höheres Niveau haben in dieser Saison und dass wir das auch international unter Beweis stellen. Ich hoffe, dass wir diese Trendwende, die wir jetzt erzielt haben, noch ein bisschen beibehalten können.
Ja, ist das Niveau in der Bundesliga höher geworden oder ist es im Moment auch nur, einfach nur spannender?
Ist höher geworden, auf jeden Fall. Wir haben ja letztes Jahr die Diskussion gehabt, dass alle so langweilig spielen und noch abwarten und auf Gegenpressing. Und jetzt haben wir ja nicht nur Dortmund, wir haben Gladbach, wir haben Hoffenheim. Leverkusen nach schwachem Start kommt ja auch immer wieder mit dem Highlight. Wir haben sogar die Frankfurter Eintracht. Ich habe das langweilige Spiel Eintracht gegen Hertha BSC gesehen. Also das waren zwei spannende Mannschaften, die sich nicht versteckt haben, die natürlich nicht von der individuellen Klasse durchgängig so wie Dortmund oder Gladbach besetzt sind, aber die es probiert haben. Die gingen in einer ganz anderen Einstellung, Attitüde ins Spiel, nicht nur verteidigen, nicht nur abwarten und irgendwie die Punkte wie ein Eichhörnchen sammeln, sondern wir machen was. Und das finde ich sehr erfrischend.
Ich tue mich schwer, wir waren letztes Jahr nicht dabei, deshalb kann ich es nicht vergleichen wie die Bundesliga. Was nimmt man als Maßstab dafür her, dass sie besser geworden ist? Also zumindest sind die Vereine dieses Jahr international deutlich erfolgreich, also die Bundesliga-Clubs in der Champions League. Ist das ein Gradmesser, die Tatsache, dass die Liga spannender ist, dadurch, dass jetzt einmal nicht zu dem Zeitpunkt Bayern mit 10, 12 Punkten Vorsprung ist? Aber ich finde, das ist die Bundesliga, das war sie auch letztes Jahr eine der Top-Ligen in Europa, wenn nicht gar der Welt. Und deshalb ist jetzt, ob das dieses Jahr ein bisschen besser ist, ist auf jeden Fall attraktiver, finde ich.
Marcel, ich habe schon den Eindruck, dass es ein bisschen besser geworden ist, oder?
Das Tempo ist, scheint mir.
Oder ist es nur die Offensivqualitäten, die besser rauskommen?
Also daran siehst du es dann, ne? Das genießt du halt am Samstag. Also ich glaube, das Tempo ist schon höher geworden. Wenn du diese früheren Saisons so anguckst, die Bayern waren so überlegen, die haben Ballbesitz gespielt und die anderen haben sich hineingeschaut und gesagt, irgendwie lebend aus dem Ding rauskommen, die man dann wieder mit 20 Punkten Vorsprung meistert. Jetzt lassen die Bayern was liegen und die anderen haben gemerkt, aber das ist auch eine Erkenntnis dieser Weltmeisterschaft. Es hat sich so ein bisschen was verändert. Tempofußball. Wenn du kein Tempo reinkriegst und keine Tiefe, wie das heute heißt, nach vorne spielt, das, was die Dortmunder exemplarisch gut machen, dann wirst du keinen Erfolg haben. Und ich glaube, wenn das zieht andere mit.
Also du, auch international?
Ich glaube, die Nagelsmänner, diese Trainer sagen ja nicht, hör auf, das können wir nicht, sondern das ist die Idee.
Versuchen es, ne? Auf jeden Fall.
Auch ob es besser geworden ist, ist ja schwierig. Es ist attraktiver geworden. Das liegt aber auch daran, dass Bayern letztes Jahr schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie.
Da hatten sie nur 8 Punkte Vorsprung.
Nur 8?
Ja. Okay. Für alle Dortmund-Fans. Ne?
Aber dass Dortmund letztes Jahr eben geschwächelt hat. Es gab niemanden, dem man zugetraut hat. Der Vizemeister Schalke hat eher destruktiv gespielt. Deswegen ist es jetzt attraktiver geworden. Und das spiegelt sich auch sicherlich in der international wieder, auch wenn die Gegner in der Champions League jetzt nicht so waren, dass man sagen muss, das ist jetzt schon der Durchbruch wieder für den deutschen Fußball. Aber es ist attraktiver geworden.
Im Nachhinein, Jens, muss man sagen, war die WM vielleicht doch nicht so schlecht, ne? Das Gefühl ist besser geworden, oder?
Also ich war letztes Jahr
auch nicht hier.
Ich kann es auch nicht so gut beurteilen, wie es letztes Jahr war. Aber was natürlich zieht, ist Borussia Dortmund, wo wir alle denken, boah, das ist so schnell, weil sie das spielen können. Aber es gibt auch andere Mannschaften, die spielen weniger schnell. Und ich glaube, das wird immer so ein bisschen in der zweiten Hälfte der Saison besser bewertet werden können, wenn dann eben auf europäischer Ebene die besseren Gegner kommen. Und wenn dann eben auch.
Du meinst die Champions League?
Auch in der Euroleague, ne? Ja. Und dann, glaube ich, kann man besser mal beurteilen, ob das dann wirklich alles schneller ist oder ob die erste Serie so ein bisschen so ein Ausreißer war.
Wir sind nach einem Spot wieder da und dann reden wir über den Vizemeister der letzten Saison. Denen geht es nicht ganz so gut. So, weiter geht's. Über den Herbstmeister haben wir gerade gesprochen. Jetzt gehen wir mal nach unten. Also Abschiedskampf. Ist ohnehin sehr spannend dieser Saison. Und gestern ist da richtig Bewegung reingekommen. Zwei Kandidaten haben nämlich gewonnen. Und damit ist Hannover 96 Tabellenletzter.
Wenn ein Spiel gegen den FC Bayern so losgeht, dann geht es oft auch so weiter. Trainer Breitenreiter und seine 96er hatten dem Rekordmeister nichts entgegenzusetzen. 0:4 Tore, 0:14 Ecken, 3:32 Torschüsse. Zahlen, die verdeutlichen, wie chancenlos die Hannoveraner waren. Passend dazu die übliche Krisenfrage.
Sorgen um Ihren Job haben Sie noch nicht?
Ohrenbetäubendes Schweigen vor der Kamera, engagierte Ansprache vor der Mannschaft, die plötzlich wieder auf Tabellenrang 18 steht. Auch weil woanders einer das richtige Näschen hatte und das gleich zweimal. Düsseldorfs Abwehrmann Ayhan mit seinen ersten Bundesligatoren für die Fortuna. Damit ist sie weg vom Tabellenende und auch Trainer Funkel war ganz weg vor lauter Freude über den doppelten Ayhan. Auch Stuttgarts Trainer Weinzierl durfte feiern mit einem Doppelpacker. Mario Gomez, er drehte mit seinen ersten Treffern seit über zwei Monaten die Partie gegen die Hertha. Ein befreiendes Erfolgserlebnis, durch das der VfB erstmals seit August die Abstiegsränge verlassen konnte. Und die Schalker sind nur noch ein Pünktchen besser. Es ist zum Heulen. Vom Vizemeister zum Abstiegskandidaten innerhalb von nur 6 Monaten. Dazu die andauernde Kritik an den Transfers von Sportvorstand Heidel und dessen öffentlicher Zwist mit Aufsichtsratschef Tönjes. Trendwende. Diese Riesenaufgabe wartet auf Trainer Tedesco und Co.
Die Mannschaft ist absolut intakt. Wir schaffen es uns immer wieder sehr, sehr heiß zu machen. Vorspielen, auch nachspielen, uns immer wieder relativ zügig auch wieder aufzustehen.
Also wieder einmal Aufbauarbeit und das nach einer ziemlich guten zweiten Hälfte und einem absolut verdienten Auswärtspunkt. Ein echter Befreiungsschlag hätte die königsblaue Krise vorerst entschärft. So aber gilt, die Situation der Schalker hat sich verschlechtert.
Alfred Beardsley, wir haben Schalke so ein bisschen mit da unten reingenommen. Zu Recht.
Ich habe nicht verstanden, Entschuldigung.
Wir haben Schalke jetzt damit reingenommen.
Also ja, logisch, klar. Schalke muss hier aufpassen. Das sind wirklich nur 1-2 Punkte. Und so wie sich die Mannschaft gerade präsentiert, ohne dass Tore fallen, es gibt keinen Leader, die Abwehr ist nicht mehr so stabil wie letztes Jahr. Natürlich spielst du da mit gegen den Abstieg, ganz klar.
Was sind die Ursachen, das glaubst du?
Naja, es ist so, dass wir haben jetzt gerade die Diskussion um den Sportdirektor. Es wird ja immer wieder angeführt jetzt, dass er bei Transfers kein Glück oder vielleicht auch manche sagen keinen Sachverstand hatte. Feststellen muss man, dass Schalke letztes Jahr am Ende der Saison 8 Punkte vor Dortmund hatte. Und jetzt ist Schalke, du weißt es, was hast du mir gesagt, 24 Punkte hinter Dortmund. Das heißt ja, dass die Dortmunder offensichtlich Ende der Saison an den richtigen Rädern gedreht haben und Schalke möglicherweise an den falschen. Und deswegen ist auch die Diskussion um diesen Sportvorstand, der jetzt dazukommen soll. Schalke hat ja einen, tut mir leid, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, also er hat ja einen Sportvorstand oder einen Sportdirektor, so heißt das. Ist eine Phantomdiskussion. Die Dortmunder haben gezeigt, dass man mit einer Verstärkung, Aki Watzke hat gesagt, das schafft einer nicht mehr alleine. Michael Zorc hat das akzeptiert. Christian Heidel akzeptiert das offensichtlich nicht. Aber ich glaube schon, dass dort eben die Arbeit und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden sollte. Tönjes will ja, und das ist das Wichtigste, will ja Heidel nicht schaden, sondern er will ja Heidel helfen und damit auch Schalke helfen.
Aber war Clemens, Tönjes war die ganze Zeit ruhig und dann hat er laut gedacht.
Ja, das ist aber trotzdem eine Willenskundgebung aus dem gesamten Aufsichtsrat und er ist Aufsichtsratsvorsitzender. Und sein Job ist es eben, ab und zu mal laut zu denken, sicherlich.
Aber kann man Christian Heidel nicht auch verstehen? Andreas, der es nur intern besprechen möchte, als nach außen hin?
Ja, immer. Da bin ich ein großer Freund von. Also wenn das im Aufsichtsrat und gemeinsam mit Christian die Kadersituation besprochen wurde und eventuell auch, wie man sich strukturell in der Spitze da aufstellen möchte, dann sollte das nicht unbedingt dann relativ schnell dann draußen auch kommuniziert werden. Das macht es, glaube ich, jetzt dem Christian nicht unbedingt.
Das ist bei Schalke immer so. Das ist in Schalke aber immer so.
Das ist okay. Ja. Aber es ist natürlich für Christian nicht schön. Und ich haben sie eine schwierige Situation. Ich finde, der Christian hat über Jahre, also glaube ich auch in Mainz brauchen wir auch nicht drüber unterhalten, dann haben die eine Bombentransferbilanz hingelegt. Letztes Jahr waren sie Zweiter. Ich glaube, im Moment würde ihn ein Stürmer, der trifft, besser tun.
Ja, man muss aber trotzdem mal sagen, wenn ich da nochmal eingreifen darf, es wurde da gerade gefragt, woran liegt es, ja, Schalke da unten? Christian Heidel hat insgesamt in den 3 Jahren, in der da ist, 150 Millionen Euro investiert. Und die Mannschaft, die da steht, zeigt es nicht, dass da so viel Geld reingesteckt worden ist. Und diese Mannschaft ist, gerade wenn man in Schalke ist, guckt man immer auf Dortmund und umgekehrt. Das ist einfach eine andere Entwicklung, eine völlig negative Entwicklung im Vergleich zu Borussia Dortmund. Das kann man in Schalke nicht so hinnehmen. Das muss Jens Lehmann kennt dieses Verhältnis zwischen den beiden Clubs. Das kann man nicht so hinnehmen.
Aber idealerweise machst du solche strukturellen Dinge nicht, wenn die Saison schon läuft. Und dann das,
ja. Die waren Vizemeister.
Ja, aber und dennoch, gerade im Erfolg, ist doch ein alter Spruch, musst du die Weichen richtig stellen. Und wenn du hörst, was die Dortmunder da veranstaltet haben, da hast du, wir haben doch hier gesessen und gesagt, wenn das mal gut geht. Es ist offensichtlich genau die richtige Schraube, die du drehen musst. Jetzt, und jetzt zahle ich wirklich gern, die Tabelle lügt auch im Falle von Schalke 04. Die Tabelle lügt auch im Fall von Schalke 04 nicht. Und natürlich muss sich der Aufsichtsrat, wenn er diese Tabelle sieht, muss er sich natürlich irgendwann mal Gedanken machen, wir können es doch nicht einfach so laufen lassen. Irgendwo müssen wir jetzt was tun.
Richtig.
Ob man dann laut nachdenken muss oder intern leise nachdenken, eher würde ich auch eher denken.
Darf ich noch eins sagen, dann bin ich auch, dann höre ich auf mit Schalke.
Nee, warum? Muss ich auch. Ja.
Es wird ja
immer gesagt, eine kurze Pause gleich, dann kannst du weitermachen. Es wird
immer gesagt, dass die Stürmer fehlen. Von den Stürmern, die da fehlen, hat keiner mehr als 2 Tore aus dem Spiel geschossen. Der Torschützenkönig in Schalke ist gerade Bentaleb mit 3 Toren. Ich glaube, es waren 3 Elfmeter. Wenn ich jetzt höre, Di Santo fehlt und deswegen haben wir ein Problem, dann verstehe ich es nicht mehr. Di Santo hat auch letztes Jahr kein Tor geschossen oder vielleicht 1. Und auch Uth und Embolo haben in dieser Saison, wenn sie gespielt haben, sind sie nicht auf mehr als 2 Tore gekommen. Also was da vorne fehlt, sehe ich nicht so ganz.
Aber sehr viel besser sind sie nicht geworden.
Wir besprechen das gleich alles in Ruhe. Ne? Und auch über den Trainer vom 1. FC Nürnberg reden. Der hat eine Jobgarantie. Andreas hat ihm die gegeben. Ja, auch was Außergewöhnliches. Und Niko Kovac hat wieder rotiert. Und das auch erfolgreich. Sie können aber erstmal 200.000 Euro gewinnen. Viel Glück dabei. Hi von Hasel und Bent. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass. Wir haben über Schalke gesprochen. Marcel. Unter der Woche gab es, ja, also Clemens Tönnies, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat laut gedacht. Und Christian Heidel hat laut geantwortet, sage ich mal. Wie kommen die beiden da jetzt wieder raus?
Na gut, das sind erwachsene Leute. Nur die Mannschaft, für die Mannschaft, die so spielt, wie sie spielt und da steht, wo sie steht, ist das Gift. Also diese Nebengeräusche kannst du in keinem Club der Welt gebrauchen. Und auf Schalke, du kennst das besser, auf Schalke kannst du sie am wenigsten gebrauchen. Weil das ist ein notorisch fiebriger Club und wenn da Ruhe herrscht, dann denkst du so, jetzt haben wir es. Und Clemens Tönnies war lange ruhig. Nur nochmal, ich verstehe, dass sie sich Gedanken machen, weil einfach laufen lassen, so wie das jetzt geht und nach jedem Spiel sagen, ja, wir haben uns nicht belohnt, es war ganz okay und wir können uns immer wieder heiß machen. Das muss ein Trainer sagen, aber guck auf die Tabelle und dann hast du ein klar erkennbares Problem. Und wenn so Mannschaften wie Nürnberg, Düsseldorf, Stuttgart plötzlich, weil die nichts zu verlieren haben, fangen die an plötzlich zu punkten und du guckst, das stimmt ja alles nicht. Wir sind sehr, Vizemeister, wir sind sehr, sehr viel besser, als wir eigentlich sind. Das heißt, die beiden werden das klären müssen, sehr schnell und das muss aus dem Gewaber raus, weil es einer Mannschaft Alibis gibt.
Aber das ist ja menschlich, dass sie sich Gedanken machen, aber das wirft trotzdem ein schlechtes Licht auf den Verein. Als sie Zweiter wurden, war die Politik von Heidel gut, jetzt stehen sie schlecht, jetzt ist die Politik von Heidel schlecht mit Transferpolitik. Und dann, wenn ich dieser Meinung bin, dass wir ein Regulativ brauchen, dass wir einen zweiten, dass er einen Kontrapunkt braucht oder mit dem er sich besprechen kann, dann muss ich mir das jetzt in der Krise verkneifen, da bin ich völlig bei Ihnen, weil das ja nur die Unruhe noch viel größer macht. Diese Überlegungen muss ich umsetzen oder formulieren im Erfolg oder in der Sommer- oder in der Winterpause oder dann halt zur nächsten Saison. Da muss ich halt jetzt nochmal, oder ich mache stillschweigend innerhalb des Vereins, mache ich da schon jemanden größer, um mit Heidel dann zusammen dann diese Transfers für die kommende Saison zu machen. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass...
Wen meinst du da?
Ich weiß nicht, ob wir, wen die jetzt im Verein so, haben, aber ich denke mal, ich hoffe doch, dass sie eine Scouting-Abteilung haben und dass sie einen Chef-Scout haben, der dann auch den Schritt hin zum Kaderplaner machen könnte, beziehungsweise zumindest, dass ein Wort dann mehr Gewicht verliehen wird. Aber das muss natürlich stillschweigend sein, weil jetzt gibt es ja auch wieder dann Alibi für die Mannschaft, wenn der Heidel da jetzt irgendwie komisch fand. Wobei ich sagen muss, dass, weil auch Heidels Einkaufspolitik gelobt wurde, ich finde, er hat halt im Gegensatz zu Dortmund, der Vergleich kam ja auf, wie wichtig das ist, sagen wir, mehr oder weniger logische Transfers vielleicht gemacht, aber doch keine mit Perspektive und keine mit Fantasie. Also ein Akanji, der nicht günstig war, aber der Junge, Zagadou, Sancho und so weiter, also Spieler mit Pep, mit Perspektive.
Oh, das ist Dortmund.
Aber die hat er nicht geholt. Was hat er denn geholt? Er hat Salif Sané geholt, wo wir wussten, das ist ein guter, langer, starker Verteidiger aus Hannover. Er hat dann etwas länger her Burgstaller geholt als Stürmer und so weiter. Aber das sind doch bitteschön keine Champions League Spieler. Also oder die den Anspruch oder wo man sagen könnte, Schalke fegt jetzt mal, wenn es gut läuft, durch die Liga. Das sind Leute, die ein gehobenes, gutes, mittleres Niveau 5 bis 8 halten können und das den Kader verbreitern können. Aber da hat mir wirklich so die Fantasie gefehlt. Wo war denn der letzte Transfer, wo man gesagt hat, ach, das hätten wir jetzt nicht gedacht? Der was dann geworden ist, der
durchgestartet. Bei Uth hast du zum Beispiel auch gedacht, dass der könnte das packen. Ne?
Ja, aber der spielt Nationalmannschaft, aber auf Schalke hat er nicht. Das hat mich dann doch ein bisschen.
Aber es gibt auch so viele Fragezeichen. Warum funktioniert Uth oder hat nicht funktioniert, als er fit war? Was ist eigentlich mit Rudi los?
Ja, aber den Transfer, den habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht verstanden. Also Schalke war letztes Jahr nicht bekannt dafür, dass sie Ballbesitzfußball spielen, dass sie viel am Ball sind, sondern dass sie gut gegen den Ball gearbeitet haben, dass sie wenig Tore bekommen haben. Und dann holst du Rudi, der bekanntermaßen ein Spieler ist, der bei einer Mannschaft eher zurechtkommt, die viel im Ball besitzt, der als Ballverteiler sehr gut funktioniert. Bei Schalke muss er eher defensive Arbeit machen. Das passte für mich überhaupt nicht. Und das nächste ist...
Ja, die Bälle fliegen über ihn hinweg manchmal.
Das,
ne?
ist gar nicht seine Spielart. Deswegen weiß ich nicht, warum ich ihn nach Schalke hole, wenn ich weiß, wie mein Trainer eigentlich spielt. Das zweite ist, die ganze Saison, letzte Saison habe ich gehört, Naldo, unser Führungsspieler, wichtigster Spieler, spielt immer, hat wichtige Tore gemacht. Es wird nochmal verlängert, mit ihm. Und jetzt? Jetzt sitzt er auf der Bank, der wichtige Spieler. In der Situation, wo sie 15 Punkte, also da versteht, und das ist mit Sicherheit ein Spieler, der in der Abwehr für viel gesorgt hat im letzten Jahr, der Stabilität gegeben hat, und der spielt gar nicht mehr. Er hat wichtige Tore vorne gemacht, er hat die Abwehr stabilisiert, und jetzt sie selber erzählen, wie wichtig er ist, und jetzt spielt er keine Rolle.
Hast du eine Erklärung dafür?
Nee. Ich verstehe es nicht. Also erklären kann ich es ja nicht, weil Thilo Kehrer ist weggegangen, also ist schon mal einer weggefallen. Jetzt ist Goretzka ist weg, Meier ist weg. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man Rudi geholt hat, weil es nicht zu Schalke passt, zu dem Spielstil, wie Tedesco es letztes Jahr gemacht hat. Vielleicht auch tabellarisch ein bisschen zu hoch am Ende der Saison. Aber ich kann nicht die ganze Zeit so über Naldo reden. Wie wichtig, und dann ist er auf einmal nicht mehr, ist er doch nicht mehr wichtig. Das verstehe ich nicht.
Jens, braucht denn Schalke einen Sportdirektor? Wir haben gerade gehört, du kennst dich am besten da aus.
Ich glaube, die Strukturen heute, die heutzutage.
Oder grundsätzlich wahrscheinlich, sagst du jetzt.
Die sind anders als jetzt noch vor ein paar Jahren. Man sieht es, ein gutes Beispiel eigentlich bei Bayern München, die ja immer noch, auch wenn Borussia Dortmund jetzt einen guten Lauf hat, eigentlich mit die Besten oder die Besten in der Bundesliga sind. Sie haben Rummenigge, Fußballsachverstand als Spieler, Hoeneß. Dann haben sie Salihamidzic. Also das sind schon mal drei Meinungen, die zusammen diskutieren. Ich kenne jetzt die Scouts dort hinter nicht, aber wahrscheinlich doch, einen kenne ich sogar, mit dem spielen wir Fußball, auch ein guter Junge. Also die haben einen Fußballsachverstand, die untereinander diskutieren. Und ich glaube nicht, dass heutzutage noch ein Einzelner immer entscheiden kann, welche Spieler geholt werden und welche nicht, welcher Trainer geholt werden. Weil allein die richtigen Fragen zu stellen, ist ja schon eine Kunst. Und je breiter das aufgestellt ist, mit auch unterschiedlichen Meinungen, das befruchtet ja, ich glaube, umso erfolgreicher wird das Ganze auch. Und wie das gerade bei Schalke
ist. Was sind denn richtige Fragen für dich?
Ja, das geht jetzt zu weit, aber die meisten Menschen im Fußball fragen wenig. Ja, wenn man mal mit Leuten aus dem Fußball zusammenkommt, was hast du gemacht, was will ich, wenn ich jetzt eine Frage hätte, pass auf, ich habe einen linken Verteidiger, der macht immer das und das falsch. Christian sitzt hier, würde sagen, du warst einer der Besten der Welt, früher zu deiner Zeit.
Naja.
Ja, also so immer diese... Ich glaube, Ich glaube, dass man unheimlich viel fragen muss. Aber die meisten Leute vergeben sich vielleicht auch ein bisschen dabei, einfach mal viele Fragen zu stellen, um sich dann selber weiterzuentwickeln. Ja. Wie das bei Schalke ist, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass Christian Heidel tatsächlich in den letzten Jahren einen sehr guten Job gemacht hat, weil er eben auch viele gute Spieler abgeben musste, gar nicht so viel Geld zur Verfügung hatte und dann einen tollen Erfolg
Vizemeister. Vielleicht ist das sogar einfacher, ne? Oder?
Muss sie ihn fragen, das weiß ich nicht.
Andreas, wie ist das denn? Muss man sich heutzutage also auch kritischer auseinandersetzen?
Ja, bist du auch froh, wenn... Wir machen das immer. Ich mache das aber am liebsten mit meinem Trainer. Also wir haben ja auch eine Gruppe. Wir haben jemand, der bei uns die Scouting-Aktivitäten koordiniert. Und mit dem stimmt man sich ab. Und natürlich in erster Linie mit dem Trainer. Was erwarten wir von dieser Saison, die auf uns wartet? Was haben wir im letzten Jahr vielleicht erkennen müssen, was unserer Mannschaft fehlt? Und vor allem, wenn du jetzt in eine Liga hochgehst, in die Bundesliga, sind die Anforderungen noch mal andere. Und bei Schalke bist du jetzt auf einmal wieder Champions League-Teilnehmer. Ich fand das aus der Entfernung betrachtet. Also ich kenne jetzt die Prozesse, wie Entscheidungen im Personalbereich jetzt getroffen werden. Bei Schalke kenne ich nicht. Aber ich fand es jetzt mal rein aus der Entfernung vor der Saison so schlecht nicht. Du bist Zweiter geworden. Dann hast du dir einen geholt aus Hoffenheim, ablösefrei mit Uth. Die perspektivischen Spieler waren vielleicht unser Sedi Teucher, der letztes Jahr im Winter dahin ist, als U21-Nationalspieler, hoffnungsvolles Sturmtalent, in Skripski von Union Berlin. Und dann finde ich, war das erstmal für mich so ein Mascarell, der eine tolle Saison gespielt hat in Frankfurt, mal zumindest von außen betrachtet, nach einem Platz 2 aus meiner Sicht nicht so schlecht. Und jetzt ist ja die Frage, was hat sich verändert zum Vorjahr, zu dieser Saison? Ist vielleicht die Erwartungshaltung, da hat man vielleicht ein paar Prozent nachgelassen, weil man dachte, man hat eine gute Mannschaft beieinander. Das kann ja manchmal auch passieren, aber ich finde schon, auch wenn jetzt nicht so die ganz vielen Tore von den Stürmern erzielt wurden, ich fand in der Phase, als Uth angefangen hat zu treffen, hat er sich verletzt. Vielleicht hätte ihn ein Stürmer, der einigermaßen in den zurückliegenden Spielen das ein oder andere Tor gemacht, jetzt sicherlich auch zum einen oder anderen Punkt verholfen.
Du musst ja schon gerecht sein, alle vier Stürmer sind verletzt bei Schalke. Also das kommt schon erschwerend hinzu.
Ich finde aber, ein anderer Punkt ist, weil wir über Burgstaller gesprochen haben. Es kommt Uth, kommt neu und Burgstaller hat in der letzten Saison hat fast immer, entweder ist reingekommen, er war immer derjenige, der die Tore geschossen hat. Na klar, es ist eine neue Saison und du musst dich neu beweisen, aber du bist ja erstmal in dem Verein und hast immer deine Visitenkarte abgegeben und sagst, ich bin hier Stürmer Nummer 1. Und du hattest so ein bisschen das Gefühl, dass ihm das so genommen wurde mit der Verpflichtung von Uth. Und er damit dann auch Probleme bekommt, weil er sagt, okay, ich bin jetzt hier nicht mehr so unangefochten und hat Schwierigkeiten, mit der Situation vielleicht zurechtzukommen.
Ja, das ist aber manchmal die Gefahr. Wenn du 3, 4 hast, wo keiner jetzt die Form hat, stetig zu treffen, dann ist die Versuchung natürlich groß nach 3, 4 Spielen. Aber jetzt muss ich mal den nächsten probieren, wenn der auch nicht mehr, nehme ich den übernächsten. Und wenn sie dann auf einmal verletzt sind, spielt dann irgendwie ein junger Spieler. Oder ich glaube, zu Hause haben sie sogar irgendwann mal in der Schlussphase noch einen Positionsfremden vorne im Sturm eingewechselt. Also da sind sicherlich Gründe, die da sind.
Nett formuliert, Positionsfrage. Das ist ein sehr schönes Wort, das muss ich mir merken.
Naja, ein Verteidiger als zweiten Stürmer.
So, das ist dann schon. Danke für die Übersetzung, Marcel. Ja. Nein, vollkommen recht. Kannst du den Christian Heidel verstehen, dass er sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, er will ja keinen externen Berater, der jetzt nur mal so...
Keinen Bedarf, hat er gesagt.
Hat er nicht gesagt, dass er keinen haben möchte, der nur alle 2 Wochen vorbeischaut?
Nee. Kein Bedarf. Hat er auch gesagt, aber er hat gesagt, wir haben keinen Bedarf.
Also. Aber das Schlimme ist ja, was das überhaupt öffentlich diskutieren. Ja. Ich meine, sie können sich ja Gedanken machen und Tönnies kann sich auch Gedanken machen. Die Stärke vom letzten Jahr war, dass Tönnies ruhig war nach außen hin und dass alles, was Sport war, heil gemacht hat. Und du kannst doch dann intern alles durchsprechen und machen. Und damit haben sie sich jetzt ein Problem geschaffen, was vorher keins war. Weil wir diskutieren ja jetzt auch schon 15 Minuten nur über Tönnies und Heil.
Ich denke, die Kunst ist, wenn du Champions League auf einmal spielst, dann musst du Spieler und überhaupt Personen holen, die für deinen Verein arbeiten, die sich jetzt in dem Moment nicht sagen, oh super, ich gehe jetzt zu Schalke. Ja? Und ich hoffe, dass ich da lange bleiben kann und froh bin erstmal, dass ich das jetzt erreicht habe. Sondern du musst eigentlich Leute holen, die sagen, uns geht's gut, aber jetzt muss ich dafür Verantwortung tragen, dass wir in der Champions League oder in der Bundesliga noch besser werden. Ja. Und das Gefühl, sagen wir mal, das ist aber natürlich bei den Spielern, die du genannt hast, die bei Schalke geholt wurden, die sagen natürlich erstmal, ich gehe jetzt von Union Berlin zu Schalke, ist das super. Ja? Jetzt schnaufe ich erstmal durch. Und mit den Spielern, die sind zwar dann gut, aber es dauert ewig, wenn überhaupt, bis die dich mal auf die nächste Stufe bringen.
Das war sicherlich auch bei Skripski und Konsorten eher die Idee, dass die Erfahrenen sozusagen vorangehen und die Jungen dann nachziehen. Jetzt stehen sie auf einmal im Feuer und müssen den Kahn ziehen. Und das ist natürlich dann nicht so einfach, gerade auch für junge Spieler, die bisher zweite Liga oder vielleicht auf dem Niveau Bundesliga, Champions League noch nicht unterwegs waren.
Alfred, du kennst Clemens ja auch gut. Zieht er sich jetzt wieder zurück?
Ich glaube, dass das Verhältnis der beiden gar nicht so schlecht ist. Ich glaube nicht. Also ich glaube nur, dass Heidel eben auch bei allem, was er positiv ist, was gerade gesagt wurde, ich glaube, er hat auch ein bisschen heftig reagiert, indem er gesagt hat, hier, wir haben das nicht nötig und wir brauchen das nicht. Und ich glaube, es hätte man wirklich dann, nachdem es einmal in der Welt war, und es hat auch ein Treffen gegeben letzte Woche, dass man das auch dann intern und auch, ich sage mal, kollegial klären kann. Ich bin sicher, dass Schalke da irgendwas in der Führung der sportlichen Leitung tun wird, in der Winterpause oder im nächsten Jahr.
Gut, du machst weiter, bitte.
Ja, unsere User haben sich nämlich auch Gedanken gemacht zu unserer Frage der Woche. Da glauben 43% in unserem Live-Voting, dass ein Sportdirektor weiterhelfen könnte. Und 57% sind eben dagegen. Roland zum Beispiel schreibt, den Schalkern hilft mit Sicherheit kein Sportdirektor weiter. Sie bräuchten eher ein, zwei neue Stürmer, die auch mal das Tor treffen. Die aktuelle Mannschaft ist einfach nicht besser als ihr Tabellenplatz. Da darf man sich von der letzten Saison eben nicht täuschen lassen. Lietzko meint, ein bis zwei starke Personen neben Heidel wären wichtig. Dazu größere Investitionen im Winter oder allerspätestens im Sommer. Wird aber schwierig, Spieler zu überzeugen, ohne im nächsten Jahr international zu spielen. Und dann sieht hier ein User schon ziemlich dunkelblau das einzig Positive, und ich wiederhole, das einzig Positive, dass Schalke 04 ist, dass Schalke 04 den Klassenerhalt noch in der eigenen Hand hat. So, wir wollen aber jetzt natürlich unser Dopaphon noch abrufen. Also, glauben Sie, ein Sportdirektor würde weiterhelfen? Jetzt Ihre Stimmen am Dopaphon.
Ich denke nicht, dass Schalke 04 ein neuer, wenn auch starker Sportdirektor weiterhelfen würde. Der oder die würden nicht auf dem Platz stehen, keine Tore schießen, auch nicht verteidigen können. Der FC Schalke braucht jetzt Verstärkungen in der Winterpause. Da ist Christian Heidel gefordert.
Für die nächste Saison wäre ein Sportdirektor notwendig, weil dem Heidel fehlt so ein bisschen das glückliche Händchen. Jetzt ist er überflüssig, weil der derzeitige Kader von Schalke ist stark genug, um den Klassenerhalt zu schaffen.
Ich denke nicht, dass Schalke einen zusätzlichen Sportdirektor braucht. Was Schalke braucht, ist mal wieder einen etatmäßig gesunden Sturm. Ein Tedesco würde nicht U19 Spiele einsetzen, wenn er da nicht eine Not hätte.
Also doch relativ viele Stimmen, die gesagt haben, nee, Sportdirektor oder zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also das hätte man entweder vorher machen müssen oder macht es in der Winterpause. Oder im Sommer. Wir gehen mal ins Spiel. Gestern in Augsburg. Erste Halbzeit ging an den FCA. Und auch die Führung kam. So, Christian. Also, Augsburg fängt den Angriff ab.
Ja, letzten Endes läuft da natürlich, sie sind alle hinter, verteidigen eigentlich gar nicht so schlecht, bis auf das Außen. Jetzt innen sind sie dran an den Leuten. Und dann ist das für mich einfach richtig unglücklich und natürlich von Fährmann richtig unglücklich gelaufen.
Was wollte er da machen, Jens? Wegfausten wahrscheinlich, richtig weit, oder?
Schätze ich mal, ja.
Also prinzipiell. Nee, du hast ja eben so gesagt, es kommt keiner mehr raus.
Ja, prinzipiell er kommt jetzt raus. Prinzipiell war es gut und er hat.
Hat er nicht erwischt, ne? Oder?
Technisch gesehen hat er einen kleinen Fehler gemacht. Aber von seiner Motivation her war es gut.
Technisch hat
er. Ja.
Er trifft den Ball nicht richtig.
Davon. Genau, kleiner technischer Fehler, wird leider bestraft in der Situation. Ja. In der letzten Saison wäre es wahrscheinlich gut gegangen. Ja.
Genau, Grigoritsch macht dann die Führung. Schauen wir noch auf den Ausgleich. Haben wir eben auch schon mal so ein bisschen vorbesprochen, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Zweite Halbzeit Schalke dann viel, viel besser. Caligiuri macht den Ausgleich. Das dann hier.
Ja, erst einmal ist es natürlich doof, wenn du eins so führst, dass du dann so Konter, ne? In den Konter läufst. Trotzdem machen sie es eigentlich ganz, ganz gut, verteidigen es. Da sind sie schon wieder im Ballbesitz. Das ist natürlich dann äußerst bescheiden. Und da ist halt die Frage, das ist schon eine weite Distanz. Also ich will ihm jetzt nichts. War jetzt nicht so eine Bombe wie zum Beispiel von Alaba, aber den eventuell.
Du willst nicht, aber du musst. Glaube ich.
Also was musst du?
Das ist dann doch schon ziemlich, so viel Verkehr ist da gar nicht, also das ist schon ziemlich weit.
Also wie viel,
ja. Der geht ja nicht, also ich finde, der Ball geht ja nicht so außenrum ins Tor, sondern er kommt diagonal aufs
Ist aber, es ist halt im Doppelsinn. Ich glaube, Khedira ist derjenige, der den Ball wegschlagen will, der dann wieder runter. Das ist eigentlich derjenige, der dann vielleicht noch Caligiuri von der Position, der als Sechser noch daran hindern kann, aus dem Rückraum das Tor zu erzielen. Also ist einmal doppelt doof gelaufen. Da stehen sie irgendwie zu 7, zu 8 auf einer Reihe, aber keiner im Rückraum. Ich glaube, die Schalker waren zu zweit.
Danke, Kayubi. Allein
und alles.
Bitte? Kayubi. Glaube ich.
Kayubi stürzt dann aus, aber ich meine, die Situation ist Khedira, der den Ball klären will, so also aus dem 16er rauslaufen, der viel zu kurz gerät und direkt wieder zurückkommt. Und dann ist er natürlich der Sechser in der Position weg und Kayubi versucht noch zu verteidigen, läuft jetzt aber auch eher in die Kette hinten rein, weil hier Max am Bultrand unten jetzt erst in seine Position zurückläuft. Und jetzt hat hier Khedira den Ball, meine ich, diese Szene, meine ich, ist eigentlich ein Sechser, ja, der jetzt eigentlich in den Raum vor die Abwehr gehört, ne, der den Ball da wegschlagen wollte. Und dann hast du keinen Sechser, Achter mehr im Rückraum, der jetzt Caligiuri unter Druck setzen könnte.
Was sagt der Torwart?
Ist echt schwer.
Ja, ne?
Ja.
Blöder Schuss, ne? Oder?
Ja, sieht man von der. Man muss den Abdruck anschauen und so. Das ist jetzt, wenn man vielleicht nochmal hinschaut, aber man sieht das hier nicht.
Was meinst du mit Abdruck?
Ja, wie explosiv man ist. Ob er gut springen kann oder nicht.
Ja, wir waren die Torwart, deswegen frage ich so naiv. Entschuldige bitte. Also, das ist ja, oder? Wahnsinn.
Nein, aber von Schalke aus. Also die zweite Halbzeit war doch immerhin eine klare Steigerung. In der ersten Halbzeit gehst du zu Augsburg, die haben 4 Spiele nicht gewonnen. Das ist dann doch schon sehr wenig. Das ist sehr, sehr wenig. Und Tedesco muss sich das auch fragen lassen. Also, man sieht doch nicht immer nur die Diskussion jetzt Heidel. Wo sind die Spieler, die er jetzt wirklich besser gemacht hat? Und so kommt eins zum anderen. Die Frage, muss er sich gefallen lassen? Die Saison ist jetzt schon zu einem Zeitpunkt, wo du, da gibt es da einen Verletzten, da Verletzte, dennoch.
Das ist schon gut,
wie ist das? Wie ist der Fußball, den sie spielen? Das liegt ja nicht nur daran, dass keine Stürmer da sind. Und Einstellung, also wie gesagt, fährst nach Augsburg, du bist in der Champions League, gerade überwinterst du. Und die haben 4-mal nicht gewonnen und die spielen in der ersten Halbzeit, waren die eindeutig die bessere Mannschaft.
Dann gehen wir nach Hannover. Rasmus Godau ist da. Schönen guten Morgen, Rasmus. Grüß dich.
Guten Morgen.
Ja, das war gestern ja, wie soll ich sagen, eine recht harmlose Vorstellung von 96.
Ja, das kann man so sagen. Vor allem die Zweikämpfe, die haben auch nicht gestimmt. Das war vor allem der große Kritikpunkt hier in Hannover. Und André Breitenreiter, der hat auch dann direkt heute Zweikämpfe geübt. Also die Mannschaft musste ins direkte Duell, die Verlierer, die mussten laufen gehen. Und dann gab es sogar noch einen kleinen Disput zwischen André Breitenreiter und Stürmer Niklas Füllkrug. Denn der hatte sich beschwert, wie André Breitenreiter ihm den Ball zuspielt. Und da meinte er, stell dich einfach ordentlich rein, beweg dich mehr. Und dann verlierst du den Ball auch nicht, denn gestern hast du auch nur 20% deiner Zweikämpfe gewonnen. Also man merkt,
okay. Es ist Feuer in Hannover. Es ist Feuer in Hannover. Ja, was ist passiert heute Morgen? Erzähl mal. Wir haben gesehen, André Breitenreiter und Horst Held sind da geschlossen rausmarschiert.
Ja, genau. So muss man es auch sehen. Das ist ein Bild mit Symbolcharakter. Sprich, das haben die bestimmt auch mit Absicht gemacht. Davon können wir ausgehen. Also wir wollen der Öffentlichkeit natürlich auch zeigen, wir halten zusammen, wir halten zum Trainer. Natürlich, es gibt diese englische Woche. Da würde ja sowieso gar kein Trainerwechsel Sinn machen. Und jetzt kommen ja Gegner mit Freiburg, auch wenn es schwer ist, auswärts und in Wolfsburg. Das sind natürlich eher Gegner, die möglicherweise auf Augenhöhe sind von Hannover 96 im Gegensatz zu den Bayern, vor allem in der Form, in der die Bayern aktuell sind.
Kannst du mir erklären, wie man darauf kommt, gegen die Bayern spielerisch alles lösen zu wollen?
Ja, ist natürlich schwierig, aber natürlich hat man auch Vereine wie Düsseldorf in München gesehen und man hatte hier natürlich schon einen klaren Plan. Aber ich glaube, Niko Kovac hat es gestern ganz gut gesagt. Wenn man dann natürlich so früh hinten liegt, dann war der Plan von André Breitenreiter sofort über einen Haufen geworfen. Und die Verunsicherheit hier in Hannover, die ist natürlich zu spüren. Außerhalb des Stadions, im Stadion, in der Mannschaft. Immer wieder diese Konflikte mit den Fans und dem Präsidenten Martin Kind. Und es gilt es, die letzten 2 Spiele noch einigermaßen über die Bühne zu bringen. Bestenfalls natürlich, ja, ich sag mal, 4 Punkte zu holen, dass man dann im Winter, und das ist klar, da möchte man nachlegen, da möchte man den Kader ein bisschen verändern. Es gab auch unter der Woche ein Gespräch mit Horst Held, Martin Kind und André Breitenreiter, wo man auch zu dem Schluss gekommen ist, dass man sich im Winter definitiv verstärken muss.
Wir haben den Trainer gestern nach dem Spiel auch kurz erwischt und Folgendes gefragt.
Sorgen um Ihren Job haben Sie noch nicht?
Sprachlosigkeit, Ratlosigkeit.
Beste Antwort. Hm? Die beste Antwort, was soll er sonst sagen? Es liegt ja nicht an ihm. Und dass er sich Sorgen macht.
Woran liegt es dann? Wieso?
Nein, es liegt nicht an ihm, ob er entlassen wird oder weiter. Nicht
dass, so,
liegt
ich nicht dachte an ihm,
dass, dass die Mannschaft so mittelmäßig spielt.
Ja. Was kann denn passieren, sagen wir mal jetzt auch, auf der verantwortlichen Ebene in der Winterpause?
Also wie gesagt, erstmal möchte man auf dem Transfermarkt zuschlagen. Es gab ja unter der Woche auch so die Stimmen von Martin Kind, der gesagt hat, zur Not würde ich auch mit André Breitenreiter in die zweite Liga gehen. Das kann ich mir persönlich schwer vorstellen, dass das der Fall ist. Also André Breitenreiter hat natürlich auch einen klaren Auftrag. Er muss jetzt punkten bis zum Winter, damit man dann mit möglichen Neuzugängen möglicherweise dann in der Rückrunde deutlich mehr performt und dann den Klassenerhalt schafft. Denn das Problem ist einfach bei Hannover, man hat Spieler wie Salif Sané und Martin Harnik einfach nicht ersetzen können. Niklas Füllkrug trifft auf einmal nicht mehr. Also hier in Hannover kommt eigentlich alles zusammen.
Rasmus, vielen Dank. Schönen Sonntag. Wir reden jetzt gleich über den ersten FC Nürnberg. Einer deiner Spieler hat was Erstaunliches gestern gesagt.
Wenn wir so spielen, so naiv verteidigen, dann haben wir in der Liga einfach nichts verloren, das muss man sagen.
Der Tim, habe ich auch gelesen heute früh.
Ja, jetzt hast du es nochmal gesehen, jetzt vor allen Dingen auch. Also nicht, dass wir irgendwie alles von der Presse erfunden haben. Also wir reden gleich drüber und Niko Kovac haben wir natürlich auch noch. Der ist mit den Bayern wieder auf einem guten Weg. Mario von Adel und Bent. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Keine Mannschaft ist so oft in der Bundesliga aufgestiegen wie der 1. FC Nürnberg, aber auch keine so oft abgestiegen. Jeweils 8-mal. Den 9. Abstieg wollen die Franken jetzt aber verhindern mit einem relativ unerfahrenen und einem sehr jungen Kader. Anfang war gut, aber jetzt wird es immer schwieriger.
Schon wieder kein Erfolgserlebnis. Das auswärtsschwächste Team der Liga punktet jetzt auch zu Hause nicht mehr. Die Aufstiegseuphorie ist dem harten Bundesliga-Alltag gewichen. Der Club hat wenig Punkte, aber noch weniger Geld. 29 Millionen Euro Etat, damit könnte der FC Bayern nicht mal seine Viererkette bezahlen. Der Club finanziert damit einen ganzen Kader mit 28 Mann. Der Club ist kein Depp, der Club ist nur arm. Doch der Club hat einen großen Namen und eine noch größere Tradition. 9 Meisterschaften. Leider gibt es dafür keinen Punkt extra. Im Gegenteil, Tradition weckt Hoffnungen, die der Club nicht erfüllen kann. Ein Kader der Namenlosen, kaum Bundesliga-Erfahrung und manchmal auch kaum Bundesliga-Niveau. Bittere Klatschen auf Schalke in Dortmund und Leipzig. Schon 9 Spiele ohne Sieg. Der Club ist im Sinkflug. Und auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Trainer sitzt trotzdem sicher im Sattel. Jobgarantie für Michael Köllner, sagt die Clubführung. Der Grund? Köllner macht jeden Spieler besser. Mag sein, aber Nürnberg schießt am seltensten aufs Tor, hat am wenigsten Ballbesitz und bekommt die meisten Gegentore von allen.
Wenn wir so spielen, so naiv verteidigen, dann haben wir in der Liga einfach nichts verloren, das muss man sagen.
Ist der Club für die Bundesliga einfach nicht gut genug, Herr Bornemann?
Da war jetzt natürlich einiges so drin. Also wir sind nicht arm, wir sind nicht auf Rosen gebettet, aber wir sind auch nicht arm. Und wir wussten schon, dass das eine große Herausforderung wird für uns, die erste Liga zu wuppen, weil man doch über einen sehr langen Zeitraum, also wir waren jetzt 4 Jahre in der zweiten Liga unterwegs. Der Zug hat da Fahrt aufgenommen in allen Bereichen und da musst du zusehen, dass du eine Lücke schließt, die sehr groß geworden ist. Und wir haben eine junge Mannschaft, die eine tolle Entwicklung genommen hat in den letzten 1-2 Jahren. Und wir haben aber auch, glaube ich, jetzt, weil die Frage nach der Bundesliga-Tauglichkeit gestellt wurde, wir haben, wenn man hoch verloren haben oder sagen wir mal, klare Niederlagen, schon gegen Mannschaften, die sich in den oberen Regionen bewegen, also die Leipzigs und Bayerns und Dortmunds. Ich glaube, da tun sich einige Mannschaften schwer, gegen die zu punkten. Und alles, was dann so ab Platz 6, 7 abwärts, jetzt nach der aktuellen Tabelle, da irgendwo unterwegs ist, waren wir immer in der Chance zu punkten und haben zum Teil auch gepunktet.
Die Niederlage am Freitagabend, die ist extrem bitter, weil wir vieles von dem, was wir eigentlich umsetzen wollten gegen Wolfsburg, auch hinbekommen haben. Und die Aussage jetzt von Tim Leibold ist sicherlich auf das Spiel bezogen richtig. Weil wenn man sich die Tore, die Gegentore gegen Wolfsburg jetzt anschaut, dann ist es natürlich eine Art und Weise, wie du in der Bundesliga eben keine Gegentore kriegen solltest, beziehungsweise verteidigen solltest, wenn du am Ende genug Punkte zusammen haben willst, um die Klasse zu halten.
Wir spielen den O-Ton nochmal ein. War eben nach der
Partie. Wenn wir so spielen, so naiv verteidigen, dann haben wir in der Liga einfach nichts verloren, das muss man sagen.
Und wenn wir es tun, dann schon. Wäre ja die Fortsetzung. Und deshalb glaube ich, der Tim, das ist, wir haben wirklich eine tolle Mannschaft und der Tim ganz besonders. Und die Aussage von ihm, die ist nicht falsch. Die ist auch ehrlich. Also sagen wir, das haben wir uns auch versucht, in der Bundesliga zu bewahren, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Und wir verteilen jetzt auch keine Geldstrafen, wenn ein Spieler sich jetzt hier mal so nach dem Spiel hinstellt und äußert. Weil die beiden Gegentore, die wir kriegen, die waren ein Stück weit naiv eigentlich geschenkt und zu billig. Und das ist ja die Maßgabe, die wir eigentlich vor der Saison eigentlich uns alle gemeinsam ins Gebetbuch geschrieben haben, dass wir aus der Substanz heraus, mit der wir antreten, nur eine Chance haben, wenn wir, sagen wir, Fehler abstellen, wenn wir eine Entwicklung, eine kontinuierliche hinbekommen, um auf das Niveau, sagen wir, Bundesliga, zumindest in den Regionen, in denen wir unten sich bewegt. Wir werden die Lücke zu Bayern und Dortmund und so weiter nicht mehr schließen können, aber zumindest sollten wir, wenn man uns auch schwer tut, die Statistik lügt ja auch nicht, was das Tore-Schießen angeht, dann darfst du natürlich auf der anderen Seite die Tore nicht, wie jetzt gegen Wolfsburg.
Also ihr habt die meisten Gegentore bisher bekommen, 35?
Da waren natürlich jetzt schon auch die massiven Ausreißer. Dann nimmt man die wieder raus, da also haben wir jetzt irgendwie die Klatschen in Dortmund, die fünf.
Ja, du kannst natürlich nicht einfach sagen, so,
dreimal Klatschen gekriegt. Manche sagen irgendwas, wenn sie hier das Schweinchen bedienen wollen mit den einmal 7-0 und so weiter, ne? Das setze ich jetzt nicht fort, aber natürlich, also wir reden in der Hinsicht ja jetzt irgendwie nichts schön. Also wir wissen schon, dass wir besser verteidigen müssen, dass wir, wenn man quasi nicht vorne die Garantie hat, ein Stürmer, der dir 10, 15 Tore schießt, das wird schwierig für uns. Also da musst du gut verteidigen und du musst dann mal die Torschützen auf eine breite Schultern und mehrere Schultern verteilen. Du musst bei Standards wieder besser werden. Also das alles, was uns eigentlich in die Bundesliga geführt hat, müssten wir ein Stück weit auf dem nächsten Niveau fortsetzen. Eine Standardgefährlichkeit, Tore aus dem Mittelfeld heraus, kein Stürmer, der 10, 15 Tore schießen kann. Und dann haben wir eine Chance. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird es ganz schwer für uns, zu Punkten zu kommen.
Dafür fehlt ja aber wieder das Geld. Für einen Stürmer, der 15 Tore schießt?
Das ist deshalb haben wir auch gesagt, das ist ja kein Wunschkonzert. Also sagen wir, die Frage, ob du einen Stürmer holen kannst, der, sagen wir, auf dem Niveau Bundesliga in der Größenordnung 5, 10, 15 Tore schießen kann, da reden wir über zweistellige Millionenbeträge. Also vermutlich. Und die haben wir nicht zur Verfügung. Also wird das, was wir gesagt haben, die Entwicklung auf der Art und Weise, wie wir sie angestoßen haben, über jetzt einen längeren Zeitraum versuchen, auf dem nächsthöheren Niveau auch fortzusetzen. Das, glaube ich, ist unsere Chance. Da gehört, finde ich, viel Fleiß dazu. Da gehört Kontinuität dazu. Da gehört auch mal ein Zusammenhalt in der schwierigen Phase mit dazu. Da gehört eine Offenheit, eine Ehrlichkeit mit dazu, mit den Realitäten umzugehen. Und das schaffen wir, finde ich, eigentlich auch ganz gut. Und das sollten wir uns bewahren. Sonst haben wir nicht mehr viel, was wir entgegenhalten können.
Nürnberg ist ein echter Aufsteiger. Also bei aller Tradition, wenn du dir das so ansiehst und dann neun Mann Meister und dann Schwarz-Weiß-Fotos auf der Geschäftsstelle und Max Morlock und alles toll, großartig, nur das hilft dir nichts. Das ist 4 Jahre zweite Liga, damit wirst du ein Zweitligist erstmal. Und die Schere, so wie sie auseinandergegangen ist, und die geht jedes Jahr weiter auseinander zwischen denen, die in der ersten Liga etabliert sind und denen, die aus der zweiten Liga hochkommen. HSV, Köln, wenn die nicht alles falsch machen, sind die Rückkehrer. Und das muss ganz schnell gehen. Dann hast du noch die Strukturen. Aber wenn du so hochkommst, hast du riesen Probleme. Und das muss dann irgendwie gut gehen. Und irgendwelche Großkopferten müssen sportlich einen halben Selbstmord machen und dir helfen da hinten. Sonst bist du der designierte Absteiger. Das, davon musst du ausgehen. Und jeder, der bei einem Aufsteiger das nicht klar vor Augen hat, macht schon den ersten klassischen Fehler.
2014 war der Abstieg. 2014 war der Abstieg.
13-14.
Waren die 4 Jahre, waren 3 Jahre zu lang eigentlich in der zweiten Liga? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ich sag mal jetzt, wenn man jetzt die 18 Erstligavereine jetzt vielleicht aktuell anschaut, ja, da sind Düsseldorf und wir die beiden Vereine, die sag mal, jetzt über einen längeren Zeitraum, 4-5 Jahre, nicht in der Bundesliga vertreten waren. Und alle anderen sind, muss man fast schon als etabliert bezeichnen, weil die, sag mal, jetzt die Stuttgart, sie sind mal runter, wieder hoch, Hannover runter, auch mal Freiburg runter, wieder hoch. Das heißt, sie haben dann ein Jahr mal eine Lücke dazwischen, aber nicht vier. Und in den Jahren, also sag mal, TV-Geldentwicklung und so weiter, ne, da ist ein bisschen was passiert. Das hat sich, sag mal, seit 13, 14 bis heute verdoppelt. Und wenn du da nicht mit dabei bist, das ist ein bisschen so grob über den Daumen, die Teilung erste, zweite Liga, 80-20 das Verhältnis, dann hast du alleine bei den Vereinen, die jetzt, sag mal, immer wieder auch genannt und herangeführt werden, wenn wir jetzt in die Bundesliga aufsteigen und sagen, ihr wollt da drin bleiben, und die Fragestellung ist dann danach, welche Vereine sollen wir denn hinter uns lassen? Dann musst du, sag mal, auf ein, zwei Vereine, vielleicht Schalke oder so, die mal in der Saison ihre Möglichkeiten nicht auf den Platz kriegen. Und dann wird als nächstes immer schon Freiburg, Mainz und Augsburg genannt. Ne? In Augsburg ist 8 Jahre am Stück in der Bundesliga, Freiburg war einmal.
Ja, unten. Schon lange, ja.
Genau. Stuttgart ist relativ lange in der Bundesliga vertreten, hat Volumen zur Verfügung, von denen wir nur träumen können. Und das bedeutet einfach, dass die Vereine, also jetzt mal auf Mainz, Freiburg und Augsburg gezogen, in der Größenordnung der 3-4 Jahre, wo wir nicht dabei waren, über den Daumen 100-120 Millionen mehr allein aus dem Fernsehgeld erzielen konnten und dadurch natürlich auf eine ganz andere Substanz zurückgreifen können, als wir das tun können, weil wir haben eher noch, sagen wir, um ein Stück weit natürlich auch uns zu konsolidieren, wie das so schön heißt, immer wieder aus der Substanz rausgegeben. Also dass Teuchert, Burgstaller und Schöpf auf Schalke spielen, hat ja ein Stück weit was damit zu tun, dass wir gute Spieler abgeben mussten.
Entschuldigung, aber Aufsteiger hatten das ja generell immer schon schwer. Also seit Bayern und Gladbach damals aufgestiegen sind, hatten es Aufsteiger immer schwer. Die Frage ist nur, wo ist die Lösung? Und ich denke, dass die zweite Liga ja mit 20% der Gesamteinnahmen der Bundesliga, das sind glaube ich 200 Millionen, in der zweiten Liga sehr gut lebt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen träge macht. Weil die zweite Liga natürlich mit den Geldern in der zweiten Liga gut zurechtkommt. Wenn es nach oben kommt, ist es zu wenig. Dann darf man aber auch nicht das Montagsspiel zum Beispiel, was ja ein Alleinstellungsmerkmal für die zweite Liga war, was anerkannt war. Und die Fans, die sich gegen Montagsspiele aussprechen, meinten ja eher die erste Liga, nicht die zweite Liga. Das abzuschaffen und jetzt zu entscheiden, man spielt jetzt am Samstagabend, da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, zweite Liga. So wird man, glaube ich, diese Schere, die gerade angesprochen war, nie in den Griff bekommen. Also die zweite Liga bekommt so viel Geld wie keine andere zweite Liga in Europa. Und deswegen ist, glaube ich, das Problem so auch nicht lösbar zu sagen, wir geben einfach mehr Geld. In England werden die Absteiger ja mit einem sogenannten Auffangschirm, Jens, ist so, ne, werden die abgefangen. Ja. Vielleicht sollte man den Aufsteigern sagen, ihr bekommt dann schon etwas mehr Fernsehgeld. Aber grundsätzlich ist es nicht zu lösen, zumal wenn die zweite Liga solche strategischen Fehler macht.
Das ist ja, dass die Aufsteiger das grundsätzlich schweren. Wir sind ein klassischer Aufsteiger, also nicht irgendwie mal runter, haben den Kern zusammengehalten, haben geguckt, dass wir ein Jahr sozusagen den Fehler wieder korrigieren. Das hat man versucht, das ging schief. Es hat dazu geführt, dass man ein bisschen was aufzuarbeiten hatte, was unsere finanzielle Situation angeht. Aber ich sag mal, wenn Sie jetzt sagen, die Aufsteiger hatten es immer schwer, ich sag mal, die Verhältnisse haben sich einfach verändert. Das meinte ich, also die Relation zu den Aufsteigern der Vergangenheit, zu der Gruppe, die vielleicht dann im unteren Drittel oder unteren Hälfte wäre, ist deutlich größer geworden. Und deshalb finde ich auch, muss man so fair sein und dann auch die Maßstäbe entsprechend anpassen. Und,
Was schlagen Sie dann vor? Was soll passieren?
Ja, da muss man immer aufpassen. Ne? Hast du ja die ganz große Diskussion, wir haben gerade gesagt, die erste Liga ist attraktiv. Wenn das nachher vielleicht mal dazu führt, dass, wenn jetzt Köln und Hamburg wieder hochgehen, du eigentlich oben eine relativ feste, geschlossene Veranstaltung hast und immer nur nach oben geht ja niemand weg, es sei denn, es kommt die große Superliga, dann gehen immer nur zwei runter, wenn das nachher immer dieselben sind, die sich abwechseln, hoch und runter gehen.
Aber,
ob das so interessant ist, wie du das heilen kannst, also die Top-Vereine, die bedienen sich ja mittlerweile oder werden aus den internationalen Töpfen ja nochmal in ganz anderen Größenordnungen und Dimensionen bedient. Und wenn du jetzt danach schreien würdest und so sagen, lass doch lieber mal nachdenken, die Gelder in der Bundesliga nach einem anderen Schlüssel zu verteilen, vielleicht, dass du eher so ein bisschen einen Ausgleich schaffst oder nach unten verteilst, dann wirst du ja gleich als Sozi verschrien, da musst du auch wieder aufpassen. Also, aber es geht schon um die Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit. Und wir sagen, wir nehmen die Situation an, wir jammern nicht, aber wir wollen, dass man schon auch ein Stück weit die Verhältnismäßigkeiten sieht.
Aber Absteigen ist verboten im Prinzip dann, wenn ich dich richtig verstehe.
Nein, überhaupt nicht. Das kann man ja nicht verbieten. Ich könnte es verbieten. Ich weiß nicht, ob es dann irgendjemand interessiert. Nein, also wir haben, glaube ich, das ja ist ja das Wichtige, wir sagen, wenn du, also es gibt da die unterschiedlichen Stufen. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt einmal bei der Konsolidierung. Wenn du, sag mal, stabilisieren und etablieren willst, also wir wollen uns schon sehr gerne in der Bundesliga etablieren. Mhm. Da sind aber schon ganz viele Etablierte da. Und in den letzten Jahren sind dann Vereine dazugekommen, sagen wir die Leipzigs und Hoffenheims und so weiter, die das nicht aus ihrer eigenen Substanz, muss man ja sagen, schon mit einer großzügigen Förderung. Da sind ja eigentlich nur Mainz und vielleicht Freiburg, die das aus dieser Struktur heraus vor einigen Jahren aus ihrer eigenen Kraft heraus geschafft haben. Und alle anderen haben den Rückenwind von einer Ausgliederung, von einem großen Investor, von einer starken Unternehmung im Hintergrund oder einem Gönner wie Herrn Hopp in Hoffenheim. Das haben wir alle nicht. Also müssen wir es annehmen, wie es ist und versuchen, aus unseren Möglichkeiten das Beste zu machen. Und das kann ich dann nicht sagen, jetzt ist Absteigen verboten. Wir würden es uns wünschen, weil jedes Jahr, wo du länger in der Bundesliga bist, kriegst du den Anschluss etwas kleiner.
Mhm. Täuschter Eindruck oder ist so ein bisschen diese Aufstiegs-Euphorie auch schon verflogen?
Ich hoffe nicht. Also meine Euphorie, also sagen wir hatten in der Anfangsphase wirklich so Spiele zu Hause Mainz zu schlagen. Weil das sind dann die Dinge, worauf du hoffst, also stabilisieren, die richtigen Spieler sich weiterentwickeln, wenig Verletzte, den Schwung eines Aufstiegs mitzunehmen mit ein paar Punkten mehr, dass du, sagen wir, jetzt so lange auf den 11 Punkten ein bisschen hängen bleibst. Also mal der Leverkusener Punkt in der Regenschlacht noch mit dazu. Das ist natürlich nicht schön und dann ist der Alltag da. Und dann brauchst du auch nicht mehr ständig betonen, dass es toll war, wie wir aufgestiegen sind, weil heute ist heute. Und morgen müssen wir zusehen, dass wir oder übermorgen am Dienstag in Gladbach das Thema wieder so verarbeiten, wie es ist. Und die schaffen, soweit es irgendwie möglich ist, die aktuelle Situation, Tabelle und so weiter auszublenden. Das haben wir bisher eigentlich jetzt in den Spielen, sagen wir mal, nach hohen Niederlagen, auch zu Hause dann in Düsseldorf geschlagen, auch wieder ordentliche Leistung auf den Platz zu kriegen, weil wir es gut und sachlich aufarbeiten und natürlich trotzdem kritisch mit uns umgehen, aber nicht die Mannschaft niederknüppeln, weil dann werden wir wahrscheinlich in dieser Saison nichts mehr holen.
So, heute ist heute. Du kannst mal, musst mal 3 Euro hier spenden. Schweinchen, wie wäre das? Wir reden sofort weiter über den Trainer, über die Zuschauer. Nach nur einem einzigen Spot.
Das ist ein armer Club, das Mensch. Armer jetzt, Club.
Das ist der Club und noch 3 Euro ärmer als er ja.
So, schnell geht das. Andreas hat eingezahlt und Ruth hat Aussagen aus dem Netz.
Ja, und ich stelle schon fest, dass diese Anfangs-Euphorie, Aufstiegs-Euphorie bei den Fans langsam ein wenig verfliegt und der Frust steigt, weil sie sich doch erhofft haben, dass es nicht ganz so schwierig werden würde, obwohl sie natürlich realistisch sind als Aufsteiger, aber seit 9 Bundesligaspielen eben sieglos dann diese vielen Gegentreffer, die führen jetzt eben zu dieser Gefühlslage. Und Thorsten hat treffend festgestellt, Bundesliga ist was anderes als Liga 2. Er fragt sich, wer kann erklären, wie aus der besten Auswärtself des Unterhauses mit Torfabrik und stabiler Abwehr die Schießbude des Oberhauses wird mit Flaute statt Sturm, gebe ich dann auch gerne weiter diese Frage. Und auch unsere Live-Voting-Frage, die wir jetzt online stellen für Sie, gerne also mitvoten. Schafft Nürnberg noch den Klassenerhalt? Herr Bornemann, was sagen Sie dazu?
Ja, selbstverständlich.
Das ist mal eine einfache Frage, oder?
Ja, die war einfacher, die ist schnell beantwortet. Nein, wenn wir die Überzeugung nicht hätten, das wär dramatisch. Natürlich zieht dich so ein Spiel am Freitag runter, weil du sagst, du warst eigentlich gut auf dem Platz und hättest eine Chance gehabt, am Freitag vorzulegen. Das war möglich und dann kriegst du das eben nicht hin und dann läuft der Spieltag natürlich dann so, wie er laufen muss. Dann gewinnen die Stuttgarter und die Düsseldorfer und so weiter. Aber den Glauben, den werden wir nicht verlieren. Das wird das Entscheidende sein. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie dranbleiben, dass die Gruppe, die ja unten noch mit drumherum ist und jetzt auch nicht so konstant und regelmäßig punktet, dass wir da natürlich dranbleiben, dass wir dann auch in der Rückrunde auch nochmal eine Chance haben, um da jetzt in den letzten beiden Spielen immer wieder auch in der Chance zu bleiben, am Ende den berühmten Strich sozusagen drüber zu springen. Und auf die Frage, wie jetzt aus der besten Auswahl, ja. Natürlich ist es eine andere Liga. Also wir waren, das ist manchmal auch schwierig zu erklären, wir waren wirklich sehr, sehr selbstbewusst, stabil in der zweiten Liga auswärts unterwegs, wir haben wenig zugelassen.
Könnte an den Gegnern liegen.
Könnte eventuell. Wäre da zum Beispiel ein Ansatz, eine Qualität, also wo man einfach, glaube ich, auch gerade diese hohen Niederlagen, sagen wir die 5 Tore in Schalke, das war dann die letzten Viertelstunden, 20 Minuten in Unterzahl. Da haben wir in Unterzahl sogar den 3-2-Anschluss noch hingekriegt und die 6 und die 7 haben wir gegen Leipzig und Dortmund gekriegt, die uns einfach, die wir zum falschen Zeitpunkt in einer vielleicht etwas nicht so ganz schlauen Art und Weise hinten raus dann begegnet sind. Und ansonsten sage ich mal, das, was ich vorher sagte, wenn man jetzt die Mannschaften abzieht, wo man jetzt nicht vor der Saison vielleicht sich ein paar Punkte auf die Habenseite, vielleicht irgendwann da ein Bonuspünktchen aus dem oberen Drittel, dann geht es einfach um die Mannschaften, die vielleicht von der Kategorie ab 6, 7 abwärts, auf die man trifft und vielleicht in den direkten Duellen dann Hannover, Düsseldorf da zu punkten, um am Ende dann doch dabei zu sein.
Stichwort Zuschauer. Nehmen die das alles an? Die Euphorie habe ich eben schon angesprochen. Habst du das Gefühl?
Ja, man würde sich immer.
Ein Schnitt von wie viel habt ihr jetzt?
Ich weiß nicht, 7, 38 und so.
29.000 oder so?
Nein, 7, 38.
Ach so. Gestern waren 29.
Ja, wir haben am Freitagabend, glaube ich, knapp über 30 gehabt, haben aber auch gegen Stuttgart 50 gehabt, also der berühmte Schnitt. Also wir haben irgendwo, das war aber in Nürnberg noch nie so, auch zu Erstliga-Zeiten, ja. Das ist so ein bisschen mehr, war nicht jedes Spiel ausverkauft. Wir haben aber jetzt, glaube ich, 25.000 Dauerkarten. Also ich finde, das ist, wenn du 4 Jahre weg bist aus der Bundesliga, ist es nicht so schlecht. Und wenn du in der Rückrunde, sag mal, noch Schalke, Dortmund, Bayern zu Hause hast, na, dann wirst du auch wieder ausverkaufte Stadien haben, da wirst du dich am Ende irgendwo 8, 39, 40.000 einpendeln und das finde ich ist nicht also, so schlecht.
Aber schau, so wie wir diese Diskussion hatten mit Superliga, ja. Das, die wird wieder kommen, diese Bitte halte ich. Weil sich natürlich diese Schere, nicht nur die eine, sondern es sind, guck dir die diversen Tabellenregionen an, da öffnen sich Scheren. Vorne laufen bei uns Dortmund, Bayern, und da muss gucken, wer da noch mitmachen kann, wer nicht. Sind die zwei weg und haben mit denen, die dahinter sind, eigentlich nichts mehr zu tun. Und so, das natürlich wird das weitergereicht nach unten. Dann sagt man mit Euphorie, die Euphorie des Aufstiegs. Früher war die Euphorie sicher ein ganz wesentlicher Faktor. Heute kommst du gegen bei allem Respekt Frankfurt und wen auch immer, dann kannst du viel Euphorie machen, die sind besser. Und dann gibt's halt mal einen Zack, dann ist die Euphorie schnell erledigt. Wenn ihr es schafft, in dem Jahr drin zu bleiben, hast du schon, das ist die große Chance.
Ja, da kommen dann wahrscheinlich Köln und Hamburg hoch. So, dann wird es das Folgejahr.
Könnte sein,
doch sehr wahrscheinlich.
Das dann ist unromantisch, aber das ist die Wahrheit.
Ja. Was mich mal interessieren würde, sind die Mitglieder, werden die denn offen gegenüber einer Investition von außen? Das heißt, dass man ähnlich wie in Hoffenheim oder in Leipzig Leute zulässt, die sagen, okay, wir geben jetzt hier dem FCN mit 40.000.
Darf man ja nicht.
Natürlich darf man das. Bis zu einem gewissen Grad darf man es sagen. Ja. Und sagen wir sind für jeden Sponsor dankbar, sich stark engagiert. Aber in deine Richtung, sagen wir, geht ja in Richtung
Ausgliederung.
Das ist noch nicht beschlossen. Das ist ja jetzt über einen Zeitraum schon auch zum Teil in kleineren Gruppen mit einzelnen Mitgliedern und so weiter diskutiert worden. Ich weiß nicht, natürlich Traditionsvereine, da ist es meistens bei vielen oder den Fans so eher so ein immer der Blick dann Richtung München. Schwierig. Mit 60 und so, dass man es nicht will. Vielleicht ist es nachher auch eine Frage der Art und Weise. Wer könnte der potenzielle Partner oder Sponsor sein? Ist es ein regional, lokal ansässiges Unternehmen, was die Möglichkeiten hat? Ist vielleicht wieder anders, wie wenn es irgendwie ein Partner aus China oder sonst wo wäre. Das sind sicherlich so Fragestellungen. Aber da bist du ja dann auch wieder in der Frage, was ist in der Bewertung deines Vereins und in Relation zu den anderen Vereinen, die über viele Jahre Umsätze, Gewinne und so weiter erzielt haben? Verkaufst du Anteile und ist die Frage, was kriegst du heute in der Größenordnung für 10, 20 Millionen auf dem Transfermarkt? Was dir eine Garantie bringt, besser zu werden. Sie haben ja die Summen von Schalke aufgezählt, was da in den letzten Jahren investiert wurde. Also von daher, ich finde es richtig, dass der Verein
sich damit
auseinandersetzt, aber es würde uns keine Garantien bringen.
Also wir reden gleich weiter auch über den Trainer, ne? Was ihn auszeichnet, was ihn so besonders macht. Du hast gesagt, er hat eine Jobgarantie, das musst du uns gleich noch alles in Ruhe erklären. Sie haben noch mal die Chance. Über die Bayern reden wir auch noch. Entschuldigung, ich war zu schnell. Über Niko Kovac, der alles verändert hat. Und Sie können 200.000 Euro gewinnen. Wir drücken hier drauf. Bis gleich. Hi von Adel und Benz, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24. Doppelpass Freitagabend. Der Club verliert zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 0-2. Wir schauen mal auf das 0-1, Christian. 35 Gegentore. Kann man das hier dran festmachen?
Ja, ich finde, er hat es ja richtig gesagt. Da muss man sagen, er ist einfach brutal ehrlich. Du kannst natürlich in Ginczek nicht im Zentrum da so alleine stehen lassen. Es ist niemand an ihm dran. Also da sind keine zwei Innenverteidiger in der Nähe. Und da hat er vollkommen recht, wenn er sagt, das ist einfach naiv. Das darf nicht passieren. Also ich meine, eine größere Einladung zum Torschießen kannst du als Abwehrformation aus so einer Situation nicht geben.
Da sind wir wieder fast am Anfang der Sendung, ne? Kommunikation. Andreas?
Ja,
die hat aber nicht stattgefunden, die Kommunikation.
Ja, wenn Kommunikation,
oder?
Dann vielleicht dem Außenverteidiger, so Bauer und Georg Margreiter. Ich sag mal, der Georg, also unser Innenverteidiger, hat, glaube ich, einfach den Wolfsburg häufig gespielt, auf diesen geraden, langen Ball in die Tiefe spekuliert. Aber man, das solltest du nicht tun, indem du Ginczek in der Mitte freilässt. Und dann wäre vielleicht noch was zu retten gewesen, oder wenn da vielleicht in der Kommunikation das Gefühl, ja, die laufen sich und rennen sich dann fast noch selbst im Übereifer, jetzt die Situation wieder klären zu wollen, rennen sie fast noch gegenseitig über den Haufen. Und das ist, was glaube ich, Tim meinte. Wenn man dann das zweite Tor noch sieht, er ist halt auch nicht unbeteiligt und schmeißt dem Kerk
den Ball hin. Haben wir natürlich dann, auch.
Ne? Dann bezieht er sich, und das ist ja das Wichtige. Also er sagt ja nicht, wenn die anderen so weiterspielen und so verteidigen. Das ist in der 90.
Das sieht wieder schöner Konter, aber ich meine auch hier das Zweikampfverhalten an Christian, oder? Das
war kein Tempo.
Ja gut, aber die zwei hinteren machen es schon sehr gut. Sie versuchen zu verzögern, weil sie sind 3-2 in Unterzahl.
Ja.
Die drei, die dahinter kommen, die sind für mich dann ein bisschen langsam unterwegs, um zu sagen, wo du sagst,
so, hier, guck noch
mal, sie müssen verzögern, das machen sie richtig, aber die drei, die dahinter kommen, die könnten natürlich schon mal mit einem anderen Tempo versuchen, das war. Aber es ist letzte Minute gewesen.
Ja, also 90 plus dritte, du hast da vorne einen Einwurf. Wäre sicherlich die bessere Lösung, weil das meinte ich ja mit dem Einwurf. Vielleicht wenn Kerk versucht, den ersten vorne rein oder natürlich den Ball, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt noch einen großen Patrick Eras eingewechselt, dass du dann einfach den Einwurf vorne in 16er schleuderst und hoffst, dass irgendeiner das Ding verlängert.
Irgendwie reinfällt, ja klar.
Und das finde ich eben das Ehrliche bei Tim Leibold. Der sagt, wenn wir das so machen, und da bezieht er sich mit ein, das ist das Entscheidende. Er sagt nicht, wenn die anderen hinten so weiter verteidigen, dann geht nichts, sondern er bezieht sich mit ein, und das ist natürlich absolut richtig und zutreffend. Und das müssen wir schaffen. Das wirst du nicht von heute auf morgen abstellen, aber dass solche Gegentore nicht mehr in der Häufigkeit oder Regelmäßigkeit fallen dürfen, wie vielleicht jetzt in der Hinrunde oder in einigen Spielen der Hinrunde.
Lass uns noch mal über den Trainer reden. Gerne. Was zeichnet ihn denn aus? Oder was macht denn so besonders? Ich meine, erstmal finde ich es ja positiv, in der Bundesliga auch nicht nur so schöner Fußball gespielt wird, sondern wir haben erst eine Trainerentlassung, erst in Anführungsstrichen. Also ich glaube, zum Zeitpunkt vieler Saisons davor waren das immer schon ein paar mehr. Und du hast auch gesagt so, ich bin felsenfest überzeugt von ihm.
Ja, aber da passt auch kein Blatt dazwischen. Dass ich das so oft sagen musste. Also wir haben gesagt, was auf uns zukommt, und dann haben wir irgendwie einmal ein Spiel oder zwei Spiele verloren. Dann war das auf einmal irgendwie ein Thema, wie es denn jetzt um den Trainer bestellt sei. Das war natürlich schon nach den hohen Niederlagen. Das ist auch ein Stück weit, sehe ich auch, ein Reflex. Und da habe ich dann sehr, sehr klar und sehr deutlich gesagt, das ist ja die üblichen Verdächtigen, die dann auch schon wieder die Wettquoten in die Höhe schnallen lassen, dass er auf jeden Fall der erste oder, glaube ich, zweite Trainer ist, der gehen muss. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was wir sagen und erzählen und uns einordnen. Mhm. Passt es auch nicht dazu, dass ich einen Trainer vor die Tür setze, weil wir haben eigentlich aus einer unerwarteten Situation heraus es geschafft, es aufzusteigen. Aber das ist vorbei. Jetzt sind wir da, jetzt müssen wir gucken,
wie
wir
zurechtkommen. Jetzt müssen wir drinbleiben, ja.
Aber ich kann jetzt ehrlich gesagt keinen gravierenden Fehler des Trainers feststellen. Außer dass wir vielleicht jetzt in Spielen, wo man mal auf Augenhöhe vielleicht das Quäntchen, wie jetzt Tim das anspielt, den einen oder anderen Fehler zu viel. Aber die inhaltliche Arbeit ist gut, die Vorbereitung auf den nächsten Gegner ist gut, die Identifikation mit der Region, dieser Stadt, diesem Verein ist top. Mhm. Und da habe ich überhaupt keine Ansatzpunkte, den zu nehmen, weil das Leute jetzt glauben, dass jetzt mit einem neuen Trainer auf einmal wir die Mannschaften auseinanderspielen werden. Das ist eine völlige Illusion. Und ein Trainer, der einfach einen ausgezeichneten Job macht und das mit voller Hingabe und Überzeugung, an dem halte ich fest.
Ich finde das sehr stark, dass du sagst, ich bin loyal zu ihm. Frage ist Marcel wieder, wo ist die Realität irgendwann? Ne?
Ja, aber das ist doch realistisch. Das ist doch realistisch. Es sei denn, Sie können Pep Guardiola holen jetzt, dann wird der Kölner auch sagen, gut, verstehe ich, dann gehe ich ins zweite Glied. Guardiola trainiert jetzt die Mannschaft. Aber wenn du die Parameter hast, was macht einen guten Trainer aus? Ein ganz wichtiger ist, glaubt ihm die Mannschaft noch. Glaubt die Mannschaft, wir können in der Liga bleiben mit diesem Trainer. Weil die Spieler neigen, denke ich mal, gern dazu, dann zu sagen, irgendeinen Grund muss es ja haben, an mir liegt es nicht, also kannst du nur am Trainer liegen und dann kriegst du so eine Zwangsläufigkeit, da kannst du gar nichts anderes machen. Mhm. Aber nur, weil es der normale Reflex ist, zu sagen, du, wir haben gerade 2 Spiele verloren, wir sind der Aufsteiger, so weg mit dem Trainer, mal holen wir irgendeinen anderen. Und du weißt aber, wie die Substanz der Mannschaft ist. Mhm. Deswegen, das halte ich für enorm realistisch.
So ist es. Ja. Und das ist leider die Ausnahme. Ich meine, und das ist vielleicht auch
ein Maßstab. Ja, aber frag die anderen, ob sie damit so viel Spaß hatten auf Dauer. Die dritte Liga grüßt dann auf einmal.
Also durchgereicht wird. Und den Weg zum Erfolg, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit keine Differenz besteht.
Das und das ist natürlich, das ist eine Riesengefahr, wenn du aufsteigst. Als Aufsteiger kriegst diese Probleme, die von denen du weißt, dass du sie kriegst, machst dann noch zusätzlich Fehler, um dich irgendwie festzukrallen, steigst ab und weil du vieles so kaputt gemacht hast in diesem Jahr, das hat dir dann mehr geschadet, als wenn du schön fröhlich immer Relegation spielst, die Leute stehen auf den Barrikaden, volles Haus und bleibst in der zweiten Liga.
Ja, hatten sich ja viele gewundert, also unser Trainer hat er, glaube ich, am Tag nach dem Aufstieg in Sandhausen oder 2 Tage danach ein Interview gegeben, was für große Wellen und Furore geschlagen hat, weil er gesagt hat, ja, so ein bisschen sinngemäß, ja, jetzt musste, Freunde haben mir schon geraten, vielleicht ist jetzt am besten, hör lieber auf, weil beim Club und so, das wird nächstes Jahr schwer und dann kommt die Keule. Mhm. Und das hat er natürlich auch mal so offen benannt und das ist ja nur fair, das auszusprechen, aber er hat natürlich auch erkannt, dass wir in der Bundesliga nochmal auf ganz andere Kaliber und ganz andere Herausforderungen treffen werden und musste natürlich auch letztendlich auch damit der Realität auseinandersetzen, dass ich sage, wir werden nicht jetzt durch den Aufstieg auf einmal die Substanz so dermaßen erhöhen können durch Zukäufe von Aufwand, das ist nicht möglich. Aber die Herausforderung, das anzunehmen, in dieser Liga mit unseren Möglichkeiten zu bestehen, die ist groß und die nimmt er an. Und er hat bisher wirklich einen sensationell guten Job gemacht über eine ganz lange Zeit jetzt schon.
Ich wollte die Frage von Herrn Draxler mal wiederholen, aber wo ist denn da die Lösung? Ingolstadt und Darmstadt haben es sogar geschafft, ein Jahr in der Liga zu bleiben. Gehen auch jetzt wieder runter. Korrigieren Sie mich, aber ich sehe als einzige Möglichkeit, über ein perfektes oder ein sensationell gutes Scouting irgendwie auf einer Ebene Werte zu schaffen, dass man wirklich dann auf einer Basis von 500.000, Millionen, 2 Millionen junge Spieler, Perspektivspieler, die irgendwie, ich weiß, es ist schwierig, die zu finden, aber irgendwie requiriert und dann Step by Step dann doch so Werte schafft und so Transfermöglichkeiten sich schafft, dass man die Substanz gewinnt. Oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit?
Nö, so ist, und genau das ist ja die Idee, das ist ja das, was wir seit 2, 3 Jahren eigentlich betreiben. Also und das war ja auch der logische Schritt damals, Michael Köllner die Mannschaft anzuvertrauen. Er kam zu uns als NLZ-Leiter, hat die U21 trainiert und hat da wirklich in kürzester Zeit aus einer jungen U21-Mannschaft ein tolles Gebilde gemacht, die einen sehr, sehr anständigen Fußball gespielt haben. Und aus dieser Mannschaft heraus, die er damals in der U21 betreut hat, sind jetzt einmal mit Edu Löwen oder mit einem Sabiri und so weiter, dann Spieler ja auf einmal auf der Bundesliga-Bühne aufgetaucht, jetzt zuletzt Simon Rein, der jetzt seine ersten Spiele in der Bundesliga gemacht hat, dass wir über einen längeren Zeitraum immer die Substanz, wie wir uns von außen nicht zukaufen können, aus uns heraus entwickelt haben. Und da hat er einen ganz entscheidenden Anteil daran, viele Spieler, sagen wir, auf dieses Niveau weiterzuentwickeln. Und das müssen wir natürlich beibehalten.
Also, ich nagel dich jetzt mal fest, Andreas. Das heißt, ganz klar, er kann sich nur selbst entlassen, richtig? Du machst es nicht.
Ja, so ist das. Das wird er auch nicht machen, weil wir sagen, wir kriegen das gemeinsam hin. Und dazu stehe ich auch.
Thomas, ich widerspreche dir ungern, aber es kann der Moment kommen, wo du
es gerne widersprechen,
das Gefühl hast, ja, wo du das Gefühl hast und die Mannschaft dir das signalisiert. Wir kommen keinen Schritt weiter. Wir sind hier in der Sackgasse gelandet. Ja. Und dann musst du sagen, das ist ja, da wird ja dann auch nicht hingerichtet, sondern dann sagt man, du, es geht hier bis am Ende der Reise gemeinsam. Wir müssen irgendwas anderes probieren.
Also auf jeden Fall haben wir die Situation jetzt nicht.
Grundsatzerklärung, die sind immer schwierig, finde ich.
Okay. Aber was ja den finanziellen Nachteil betrifft, der in der Tat da ist, hat ja Jens Lehmann vorhin eine sehr schöne Lösung aus der Premier League genannt. Vielleicht sagst du das dann nochmal.
Und in der Premier League werden die Aufsteiger belohnt, mit, ich glaube, 120 Millionen für denjenigen, der noch niemals Erster geworden ist, sondern der in dieser Playoff-Runde das Spiel gewinnt. Mhm. Und damit hast du natürlich eine Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Liga, weil es bringt der Liga auch nichts, wenn man am Ende immer zwei Aufsteiger hat, die so mehr oder weniger freilos sind, weil sie einfach toll arbeiten, aber mit 28 Millionen gegenüber 130 oder 200 Millionen Budget einfach nicht mithalten können. Und das ist natürlich für die Liga dann besser, wenn man eben anstatt zum Beispiel die Absteiger, die runtergehen, mit Geld zu belohnen, die Aufsteiger ein bisschen mehr belohnt, um eben dann auch zu würdigen, dass sie eine tolle Arbeit gemacht haben und auch wettbewerbsfähig sein sollen.
Also, Andreas, wir wollten, das war auch jetzt nicht so kritisch gemeint von uns, sondern eher positiv, wie ihr euch da verhaltet und bisher. Und,
nein, wunderbar, alles gut.
Wir drücken die Daumen, wir werden es weiter verfolgen, logischerweise. Ja, dann machen wir mit den Bayern weiter, unter der Woche 3-3 in Amsterdam.
Um also ein bisschen die Spannweite abzuhandeln.
Hast du gesehen, das 3-3?
Ja.
Ja, und?
Ja, ich fand es nicht ganz so toll wie Nico Kovac nach dem Spiel.
Ja, das war das Interessante. Ne? Die beiden waren völlig unterschiedlicher Meinung. Wir haben mal nachgeschaut, wie es gestern nach dem Sieg in Hannover war.
Nach einem Spiel wie aus einem Guss, Statements wie aus einem Mund.
Wir haben es gut gemacht.
Wir haben mal wirklich richtig gutes Spiel gemacht.
Wir haben viele Chancen kreiert, haben viele Tore geschossen, hätten noch viele mehr schießen müssen.
Ja, wir hätten wirklich das eine oder andere Tor mehr machen können.
Meine Mannschaft hat 90 Minuten heute dominiert in allen Belangen.
Chancen kreiert, haben wirklich richtig gutes Spiel gemacht.
Geht doch weiter. Trainer wie Sportdirektor durchlaufen einen gelungenen Emanzipationsprozess. Kovac hat dabei nonchalant die gerade abgeschaffte Rotation wieder eingeführt und Hummels durchspielen lassen. Kimmich, diesmal auf der Außenverteidigerposition, erzielte nicht nur das erste Tor selbst, sondern bereitete die drei anderen allesamt vor. Läuft also. Nach der besten Saisonleistung.
Das kann man so, glaube ich, nicht sagen.
Also gut nach einer sehr guten Saisonleistung mit einem wunderschönen Alaba-Tor, nach dem zweiten klaren Sieg gegen einen Underdog, dem Gruppensieg in der Champions League und angesichts der Tatsache, dass Salihamidzic und Kovac erfolgreich ihre Profile schärfen, ist jetzt wieder alles gut beim FC Bayern?
So, Christian, auf jeden Fall besser, ne? Alles gut schon?
Nee, auf jeden Fall läuft es besser als in ein paar Wochen zurück. Trotzdem sind es immer noch, zumindest in der Liga, 9 Punkte. Also ein weiter Weg. Aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich meine, die unterschiedliche Bewertung von dem Ajax-Spiel, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich da am Spiel runtergehe, dann kann ich mir kurz austauschen. Wie hast du das Spiel gesehen? Was sagen wir nach draußen? Und dann gehe ich an die Pressekonferenz. Aber
das hat scheinbar nicht stattgefunden.
Das sind ja nur kleine Dinge. Ich glaube, ohne Frage wissen wir, dass Bayern München eine hervorragende Mannschaft ist, aber sie hatten halt zwischendurch so das ein oder andere Problem.
Und jetzt haben auch der Trainer zum Beispiel seine Rolle gefunden, Alfred? Nico Kovac?
Ja, hat er sie je verloren? Ja. Also ich habe Nico Kovac die ganze Zeit relativ
super. Nein, er hat super angefangen nochmal.
Er hat die Rolle vergessen. Also er hat seine eigene Rolle hat er nie verloren. Er war immer souverän. Er ist sich immer treu geblieben. Also ich glaube, dass eher bei Bayern München andere ihre Rolle verloren haben.
Ja, wer denn?
Naja, also die Führung hat schon ein wenig Schwierigkeiten in dieser Saison.
Kann das sein, dass du gerade ein bisschen rumeierst?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe es ja gesagt. Aber ich weiß nicht, warum Nico Kovac jetzt eine Rolle gefunden hat. Er hat sie nie verloren.
Okay, wie ist es bei Brazzo? Hassan.
Ich glaube, das ist für ihn gar nicht so. Das ist wahnsinnig schwer für ihn, erst einmal, finde ich. Du hast Uli Hoeneß und Rummenigge, die seit Jahren dort den Ton angeben. Sie machen dich zum Sportdirektor und dann musst du erst mal deine Rolle bei Bayern München finden. Dann kommt eine Situation, wo es vielleicht sportlich mal gerade nicht läuft, dann haut sowieso jeder auf dich drauf.
Genau.
Dann ist jeden Sonntag hier 1,5 Stunden Bayern-Thema. Da musst du dich erst mal finden in diesem Konstrukt. Und dafür, glaube ich, macht das ganz gut.
Es ist ja auch einfach schwer, oder? Denn das muss man sagen, ne? Wenn du das vorher nie gemacht hast, also bei Hasan ist es ja so, und dann bei Bayern da reinkommst?
Es ist normal, ja, dass du nicht gleich alles.
Einerseits ist schwer, was der Christian gesagt hat. Ja. Zwischen so erfolgreichen Persönlichkeiten wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß dann da auch ein eigenes Profil zu entwickeln. Andererseits ist es auch wieder ein bisschen leichter, weil du davon ausgehen kannst, dass Bayern München in der Regel der Spiele gewinnt. Und dann zu erklären, fällt immer ein bisschen leichter. Ne? Und jetzt haben sie mal einen schlechten Lauf gehabt, immer ein paar Spiele. Aber ich sehe das auch noch nicht so, dass die Dortmunder durch sind, weil wenn man mal die Ergebnisse vergleicht, der Bayern mit denen der Dortmunder, Bayern spielt relativ konstant zu null und hat stabile Ergebnisse. Und Dortmund ist immer sehr unterhaltsam, aber man merkt auch, wenn sie mal ein Spiel verlieren, dann kann es da auch wieder umgekehrt gehen, weil es eine junge Mannschaft ist, die noch nicht so stabil ist. Und insofern, glaube ich, macht Hasan Salihamidžić, finde ich, macht das gut und hat da jetzt auch in letzter Zeit vor allen Dingen sein Profil geschärft.
Ja, Uli hat ja auch gesagt,
aber wie schärfe ich mein Profil, indem ich eine andere Spieleinschätzung sage als der Trainer? Ich weiß es nicht.
Na, indem ich eine
eigene Meinung
eine realistische oder? Abgebe. Also ich fand seine Bewertung des Ajax-Spiels realistisch. Du fragst, ist jetzt alles gut? Also ich meine, wieder mit allem Respekt. Also das gestern, wenn du gegen einen Gegner spielst, der glaube ich, nicht einmal das Tor getroffen, also nicht ins Tor, sondern überhaupt.
Hat noch keine Ecke, nichts, gar nichts.
So. Ist, und kannst so spielen, und die haben ja nicht mal groß-gelbe Karten kassiert. Das als Gradmesser, das hilft, um sich ein bisschen fröhlich in Weihnachtsstimmung zu bringen, aber das wird dir die Probleme nicht lösen. Wenn du dir das Ajax-Spiel anguckst, 3-3, ein Riesenspektakel, Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber sie sind in der zweiten Halbzeit über 30, 35 Minuten hergespielt worden von einer Mannschaft, die Champions League nicht gewinnen wird. Die Wette würde ich halten. So, und dann kommt der Februar, dann wirst du andere Gegner haben. Also, sie sind noch lange nicht durch. Und was Salihamidžić nach dem Spiel da gesagt hat, hat dieses Spiel realistisch abgebildet. Da fand ich Niko Kovac zu euphorisch. Und nicht ganz an der Sache.
Nennt man das Emanzipation, was da gerade geschehen ist?
Das wird es auch brauchen.
Ja. Wird ja auch mal Zeit.
Ja. Und ja, man lässt ihn auch jetzt, ne?
Naja, man lässt ihn. Es hilft natürlich nicht, wenn man sagt, wir haben jetzt beschlossen, dass jetzt
das am Flughafen die Interviews gibt.
Interviews macht. Also, wenn jemand über mich sagen würde, wir haben jetzt beschlossen, dass du hier reden darfst, dann lass es doch eher, bitte.
Aber euer Eindruck von der Pressekonferenz, das war doch schon so wie Redezeiten eingeteilt. Also da war ja.
Wenn man das jetzt verstanden hat, dass es keinen Sinn macht, einen jungen Sportdirektor zu haben mit einem jungen Trainer, und wenn der junge Sportdirektor nichts sagen darf, dann hilft das dem nicht in der Situation. Weil es auch nach innen, der muss ja auch in die Mannschaft reinsprechen. Und diese Mannschaft muss zuhören wollen. Die aber sagen, was soll das Kasperltheater hier, das hilft nichts.
Wunderbares Stichwort hast du gerade gegeben. Na Ruth, wir haben nämlich einen Bayern-Spieler auch zu Hasan gefragt.
Genau, und es ist eben tatsächlich so, dass man merkt, also die Rolle des Sportdirektors wird ein bisschen betont. Er soll also jetzt wieder mehr als Sprachrohr auftreten. Das hat die Runde hier schon gerade diskutiert. Ich habe einen Tweet rausgesucht, den werde ich an dieser Stelle noch mal kurz mit reinwerfen, dass bei Frank, der sagt natürlich, mag er vielleicht im Hintergrund schon viel bewirkt haben, aber das, was nach außen ankommt, dieser aktuelle Erfolg wird eben nicht unbedingt mit seiner Person verbunden und seinem Wirken beim FC Bayern, aber daran wird eben gerade gearbeitet, und bei Joshua Kimmich kommt das Ganze schon richtig gut an, denn der schwärmt von seinem Sportdirektor.
Also ich nehme ihn extrem positiv wahr, also er ist einer, der mit uns spricht, der immer wieder positive Energie reingibt, der, ich glaube, man merkt es auch auf der Bank, der das Ganze lebt, der immer mal so ein kleines Feedback auch gibt intern. Und als der Pratzo nicht da war, fand ich, das hat gefehlt, vor allem auch mir selber, weil ich da in einer Situation war, wo es für mich sportlich schwierig war, und da war einfach keiner da, der dann irgendwie einem da so ein Feedback geben konnte. Das macht der Pratzo gut, und die positive Energie, die hilft uns natürlich.
Gar nicht mitbekommen, dass er eine sportliche Krise hatte. Hat er eigentlich mal gut gespielt, ne? Oder?
Die Krise, die der hatte, die wünschen sich viele. Nee.
Gut. Aber was soll er? Was soll er auch sonst sagen, oder?
Klar, du kannst natürlich jetzt sagen, er wird sicherlich in der Öffentlichkeit nichts Negatives über seinen Sportdirektor sagen, also wenn er jetzt nicht irgendwas gravierend falsch macht. Nur, ich glaube, das Entscheidende ist, dass er eine gute Wirkung auf diejenigen hat, ehrlich, mit denen er zusammenarbeitet, also mit den Spielern, mit den Trainern, mit seinem Umfeld. Was wäre hier draußen, ob wir den Eindruck, ob von außen, ob das mit ihm verbunden wird, ob er tolle Arbeit macht, ob wir das muss letztendlich völlig egal sein. Also wenn so ein Spieler, und für mich kam es jetzt sehr ehrlich rüber, dann ist das eine positive Sache.
Wollen wir auch gar nicht jetzt dann zu sehr verwässern. Wie oft kommen Spieler zu dir?
Ach, regelmäßig. Ich gehe auch gerne in die Kabine. Also wir haben das Rollenverständnis dazu, sozusagen, der Position, die du hast. Das musst du ja definieren. Und das ist, finde ich, schwierig, wenn du das machst, wenn einer schon da ist. Und dann, weil jetzt Schalke dieses Thema hat, die sollten sich schon klar sein darüber, was ist jetzt eigentlich so die genaue Aufgabenverteilung. Ne? Dass nur einer, wenn er jetzt sagt, der gibt mir Feedback auf meine Leistung, das dachte ich immer, dafür haben wir zwei, drei Trainer oder so. Das ist eigentlich deren primäre Aufgabe, den Spielern ein Feedback auf ihre Leistung zu geben. Und dann hast du natürlich immer die Kaderplanung, die Scouting-Aktivitäten zu koordinieren, wo sind deine Schwerpunkte. Und irgendeiner muss dann mal entscheiden, kaufen wir den für den Preis oder verpflichten wir den oder geben wir ihm den Vertrag oder verlängern wir ihn. Und da musst du, finde ich, vorher irgendwie ein bisschen die Rollen definieren, wenn du einen Salihamidžić an rein jagst und dann ist er schon eine Weile da und dann fängst du an, darüber zu reden, jetzt braucht er ein Profil und was darf er alles entscheiden, jetzt soll er Interviews geben. Finde ich für ihn persönlich schade, weil ich glaube, das macht es dir total schwer, dann tatsächlich auch in die Rolle so reinzuwachsen und reinzukommen.
Absolut, absolut. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man selbst mal gekickt hat. Ne? Hast du ja übrigens auch.
Ne? Aber nicht so gut wie er. Nicht so gut.
Wir reden gleich nochmal weiter über die Rolle des Sportdirektors. Nach einer kurzen Pause sind wir nochmal wieder zurück hier im Heldenhotel.
Eine kleine Spitze.
Hallo von Adel und Wendt. Wir sind mal zurück live aus dem Heldenhotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Topas. Haben über Sportdirektoren eben geredet. Jens, was muss der heute können, heutzutage, ein Sportdirektor, aus deiner Sicht?
Man denke, ich sollte wissen erstmal, wie man ein Fußballspiel gewinnt, was dazu auf dem Platz nötig ist in der Organisation. Und dann muss man sich anschauen, eben wenn auch Fehler gemacht werden, ob die Fehler jetzt in dem Moment auch von dem Trainer behoben werden. Weil während des Spiels ist immer noch das Wichtige. Training ist eine Sache, wichtig. Aber ich glaube, dass gerade auch die Beurteilung, welcher Spieler was zu machen hat und dann auch die Umsetzung durch den Trainer, was Andreas eben auch gesagt hat, ziemlich wichtig ist.
Dazu passend die Frage. Ja, Entschuldigung. Ja.
Der Rest ist halt Kaderplanung, Scouting und so weiter, aber das ist ja, da hat man viel Zeit. Aber wenn ein Spiel läuft, das eben zu sehen, ist, glaube ich, recht schwierig.
Ist am schwierigsten. Okay, dazu passend die Frage, die Anfangsfrage, die ich dir gestellt habe. Hat Schalke sich schon gemeldet bei dir?
Das letzte Mal vor 20 Jahren, als ich nochmal spielen sollte. Oder kann noch 15 Jahre gewesen sein. Da haben sie mir nochmal ein Angebot unterbreitet. Aber
das sagst du, ohne rot zu werden hier gerade, das ist ja Wahnsinn, oder?
Na gut. Das stimmt.
Gut, geh noch mal zur Ruhe drüber, bitte.
Ja, und ich möchte noch erwähnen, dass ein Vorfall diesen Spieltag überschattet hat und die Fangemeinde zusammengeschweißt. Denn der Vater von VfB-Kapitän Christian Gentner ist gestern im Stadion nach dem Spiel verstorben. Es gab sehr viele Beileidsbekundungen, auch im Netz. Und vor allem haben sich die Spieler geäußert in ihren Insta-Stories. Und das hier, wie Daniel Didavi eben gepostet und einen Spruch dazu. Manchmal denkst du, Fußball ist alles. Aber dann stellst du fest, dass es gar nichts bedeutet. Also auch wir schließen uns von Sport 1 natürlich an und wollen Sie jetzt noch darauf hinweisen, liebe Zuschauer, dass Sie im Anschluss an diese Sendung auch direkt online unseren Doppelpass nochmal abrufen können. Und wir haben ein tolles Sportprogramm für Sie noch vorbereitet heute. Es geht weiter mit der Darts-WM und dann auch noch live Basketball-Bundesliga. Tolles Spiel, FC Bayern München gegen Alba Berlin und die DEL auch noch live für Sie. Kölner Haie gegen Eisbären Berlin. Also es lohnt sich, dran zu bleiben.
Wunderbar. Andreas, nochmal vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Danke, mir auch.
Ja, es freut uns. Drücken dir, wie gesagt, von euch die Daumen.
Dankeschön.
Jetzt ist noch die englische Woche, noch die zwei Spiele. Ne?
Ja.
Wie lange macht ihr Pause dann?
Bis zum dritten. Am zweiten.
Das ist nicht lange,
dritten,
ne?
Test, schon los, vierten, ne? Trainingslager und am 18., 19.
Ja.
Ist ja schon wieder Start.
Also. Jens. Nee, Jens, ich frage nicht nochmal. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Christian, Alfred.
Danke, ebenso. Danke,
Jens, Peter, Andreas, wir sehen uns nächste Woche nochmal, liebe Zuschauer. Immer Marcel, du bist da. Wunderbar. Also, jetzt viel Spaß. Wie hast du es schön gesagt? Elli Pelli, ne? Elli Pelli, hört sich super an. Da, Sascha Wandermann meldet sich. Gleich spielt Gabriel Clemens. Also, wir drücken ihm auch die Daumen. Schönen Sonntag. Schönen dritten Advent. Tschüss aus München. We'll be right back.